Gästeliste Geisterbahn. Der Podcast.
Es geht los.
Ja.
Hier ist Gästeliste Geisterbahn.
Ja.
Im Comedy Bus.
Comedy
Bunker. Hi, sorry. Leute, was geht ab? Wie geht's euch? Was down bei euch?
Redest du mit uns oder mit den Zuhörern?
Ja, habe ich mich gerade selber gefragt. Ich habe gerade einziges gemacht.
Weil da würde ich jetzt einfach ruhig bleiben.
Oder? Nee, weil wir sind ja zum Glück endlich mal wieder in einem Raum hier in Berlin. Herm ist aus Augsburg angefahren.
Mit dem Comedy-Bus.
Mhm. Und das ist immer besonders schön, wenn wir zusammen sind. Aber ich habe gerade, während ich das gefragt habe, halt, deswegen hast du auch gefragt, glaube ich, Herm, habe ich so schielend so genau an euch beiden vorbeigeguckt. Das heißt, es war auch hier im Raum nicht klar, mit wem ich rede. Aber ich glaube, ich habe mit allen geredet. Mit allen, mit den Zuhörern und mit meinen beiden Kollegen hier am Tisch.
Ich würde gerne mal in so einem Comedy-Bus mitfahren. So eine Stadtrundfahrt, so eine Comedy-Stadtrundfahrt.
Hat er Klaas mal gemacht, so als Gag.
Hat er auch sehr, sehr lustig gemacht. Ja, als er gut, dann so extra, da hat er doch mal eine Zeitung, weil der nicht lustige Comedian.
Ja, genau. So. Nee, der 360-Grad-Comedian.
Ah ja, genau. Das
ist gut, ja.
Sehr gut. Aber da würde ich trotzdem, ich habe so einen Softspot für solche Sachen. Ich finde alles gut, wo jemand versucht, irgendwie eine Show aus was zu machen. Da bin ich eigentlich sofort, all in.
Ja?
Da habe ich sofort einen Softspot für.
Aber auch an der Kirmes, wenn die da so Alleinunterhalter musikal.
Ja. Also, I love it. Ja? Ich bleib dann auch da.
Auch zum Leidwesen, du bist der eine Typ.
Zum Leidwesen jedes Menschen, der mit mir zu solchen Festen gehen muss. Bei solchen Dingen bleibe ich immer stehen, sitzen. Da sage ich, komm, wir trinken noch einen, gucken noch ein bisschen zu und so. Ich ziehe mir das, ich liebe das.
Ja, kann ich verstehen, ja.
Also so generell einfach, wenn Leute eine geile Zeit machen.
Wenn Leute versuchen zu unterhalten, das ist für mich immer ein Grund, stehen zu bleiben.
Aber mit versuchen zu unterhalten, meinst du, es klappt nicht immer oder was?
Klappt nicht immer, nee. Ich kann mich erinnern, da war ich, wie alt waren wir da? 15 oder so, vielleicht waren
mit
wir 16.
Mit wem meinst du, Waldi und du oder was?
Waldi, ich, aber noch ein paar andere Freunde aus Wesseling irgendwie und da sind wir immer nach Bonn gefahren zu Rhein in Flammen. Das gibt es glaube ich sogar heute noch, war so ein riesen Feuerwerk. Ich glaube damals war das nur in Bonn, heute ist das den ganzen Rhein hoch und runter. Also es gibt dann ein Wochenende Rhein in Flammen an der Lorelei, ein Wochenende Rhein in Flammen in Koblenz, keine Ahnung, so läuft das glaube ich mittlerweile. Damals war das nur in Bonn und das war in der Rheinaue und da war dann noch eine riesen Veranstaltung in der Rheinaue, also mit Bühnen, mit Konzerten. Da hat aber halt immer irgend so ein Kack, also haben immer Bands gespielt, die eigentlich interessiert haben, so eine Cool and the Gang Cover Band oder sowas. Also,
das klingt so, voll geil.
Ja, also diese Sachen, die man denkt so, ja okay, also das ist irgendwie, das ist jetzt nicht so super aufregend oder so, also gerade wenn du so 15, 16 bist. Und dann weiß ich noch, wir sind dann damals hingefahren und da hat dann auf einer Bühne hat ein Elvis-Imitator gespielt. Der hieß, ich weiß nicht, ob es Rio The Voice of Elvis war oder ob es ein anderer Elvis-Imitator war.
Welchen Elvis hat er imitiert? Den 70er aufgebläht Elvis? Oder den 70er? Okay, den 70er.
Die imitieren immer alle den 70er.
Und der ist auch leicht, da muss man halt nicht trainieren vorher oder so. Ne?
Und da sind wir tierisch abgegangen. Wir haben uns natürlich so ein bisschen über lustig gemacht, haben uns aber trotzdem auch alle von ihm Autogramme gegeben und fanden es mega witzig.
Und der hat immer so gemacht.
Und naja, genau. Und, so. Und der war, und das war irgendwie trotzdem cool. Ich habe zum Beispiel auch einen riesen Softspot für Elvis imitiert und ich kann Elvis nicht leiden. Ich hasse die Musik von Elvis total.
Ja?
Ja. Boah, ich finde Elvis zum Kotzen. Ich kann mir das nicht anhören. Ich finde, es gab einen Sampler, den hatten wir mal irgendwann in den 90ern Alec Empire auf Kassette aufgenommen.
Das ist so ein Elektro-Typ.
Genau, von Atari Teenage, right? Yeah. Der hat mir mal eine Kassette aufgenommen von der Platte, die hieß Elvis Greatest Shits. Ja. Und da stand dann drauf, 50 Millionen Elvis-Fans can be wrong. Da waren dann nur so die peinlichsten und dümmsten Lieder von Elvis drauf, die natürlich halt viel auch so aus
dem Film. Aber die Hits, come on, da kannst du
ja. Ja, aber ich kann das einfach, ich mag die Stimme nicht, ich mag sowieso Rock'n'Roll, kann ich überhaupt nicht leiden, ich finde es voll die scheiß Musik.
Langweilig.
Echt? Ich finde Elvis super.
Na, aber ich habe aber trotzdem einen Softspot für den 70er-Jahre Elvis und für diesen Anzug und für diesen Glitter und für dieses campy Show-Ding. Und ich mochte, was ich tatsächlich immer mochte von seinen Las Vegas-Auftritten, ist seine Version von Bridge Over Troubled Water. Er hat da erst einmal gecovert, diesen Simon Garfunkel-Song, und hat da so ein Ultra-Drama draus gemacht. Das fand ich auch noch gut. Und natürlich die, was wir alle lieben, ist die Lach-Version von Are You Lonesome Tonight, wo er so eine überambitionierte Background-Sängerin hat und sich dann volle Kanne kaputt lacht, während er singt. So, das ist tatsächlich auch immer schön zu hören, wo er dann auch irgendwann sagt, also sie macht die ganze Zeit so, wow, wow, und frasiert so und er lacht so richtig während dem Singen, weil die ihn wahrscheinlich reinlegen wollten oder so einen Spaß.
Also ist es nur die Musik tatsächlich, weil so wie du hast ja gerade strahlende Augen so ein bisschen, wenn du
über ihn redest. Ist einfach schön, weil mittendrin sagt er nämlich dann plötzlich, weil sie halt so voll abgeht, sagt er dann, the world's a stage and each must play its part.
Ja.
Und lacht dann einfach weiter.
Ist der Hammer.
Das ist sehr, sehr lustig. Aber ich finde ihn musikalisch einfach völlig uninteressant. Also es lässt mich so kalt. Aber dieser Imitator war trotzdem, der hat da eben auch versucht, im Park, also auf einer Bühne im Park am Rhein, versucht er die große Las Vegas Show zu machen. Und das fand ich irgendwie gut. Ich habe auch mal, da fällt mir auch ein, ich wollte mal eine Doku machen über einen Elvis-Imitator aus irgendwo aus Bayern. Das war zur Zeit, als ich in München studiert habe, da haben wir den irgendwie entdeckt. Ich und zwei Jungs, die mittlerweile sehr erfolgreich Produzenten sind und sind dann ein paar Mal zu dem hingefahren, haben den auch so ein bisschen interviewt. Wir wollten eine Doku machen, haben dann auch beim BR ein Konzept eingereicht, die wollten es aber dann nicht. Und das wäre echt ein super Film geworden, weil der Typ war total besessen davon, Elvis-Imitator zu sein. Aber war jetzt gar nicht so ein riesen Elvis-Fan oder so, aber der wollte, glaube ich, diesen Glamour auf einfachsten Wege spüren. Und der hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob er sie von seinem Vater geerbt hat oder ob er sie sogar selber übernommen hat, so eine Autowerkstatt hatte der. Und die wollte er jetzt verkaufen und aufgeben, um nur noch Elvis-Imitator zu sein. Oh. Und seine Frau, die wir dann auch interviewt haben, die so, naja, ich find's nicht so gut.
Ich hab einen Fun-Fact zu Elvis. Ich war, als ich zum zweiten Mal in Las Vegas war, Ich hab hier, glaube ich, von beiden Malen erzählt und beim ersten Mal habe ich ja gesagt, ich will da nie wieder hin, aber irgendwie will ich da wieder hin, das ist ganz weird. Und beim zweiten Mal war es genauso. Ich war da beim zweiten Mal und habe es aber diesmal mit mehr Erfahrung gemacht, aber es war genau das gleiche Phänomen. Ich war da, die ersten zwei Tage fand es toll und der dritte Tag bist du so, ich muss hier weg, das ist so deprimiert. Und dann zwei Wochen später, ich muss da wieder hin, das ist ganz weird. Ja. Das hat so eine ganz weirde Anziehung. Und der Fun Fact zu Elvis ist, ich war letztes Mal im sogenannten Westgate Hotel, wo ich dann Monate später, als ich wieder schon längst wieder zu Hause war und sowas, habe ich dann so eine Doku mitbekommen, die irgendwie was mit Elvis zu tun hatte. Und dieses Westgate hat voll die interessante Geschichte. Das war irgendwie damals das Hilton. Und es hat jetzt seitdem es das Hilton war, sozusagen mehrere Franchise-Nehmer quasi gewechselt. War das nicht ganz am Strip, das ist so ein bisschen weiter nördlich. Ja. Aber das war Elvis sein Hotel. Das war dieses Hotel, wo er quasi dauerhaft gewohnt hat für zwei Jahre, während seiner ganz krassen Pillenzeit. Und da ist auch die Elvis-Suite und sowas. Und das ist jetzt mittlerweile leider renoviert, aber in dem Hotel, und das Witzige ist halt aus meiner Sicht, ich finde Elvis, ich bin ja kein Fan, weiß Gott, kein Fan, aber ich fand den immer schon irgendwie faszinierend, so als einfach so eine krasse Pop-Ikone und einfach Elvis halt so, ne?
Ja, ja.
Auch dieses ganze Graceland-Ding und so, ist ja völlig, völlig abgefahren. Auch der Nicolas Cage-Tochter oder die, was war es nochmal? Irgendwas war mit Nicolas Cage. Der ist doch irgendwie.
Der hatte doch was mit Elvis-Tochter. Also,
mit Elvis-Tochter, genau so rum.
Priscilla war das.
Genau, nee. Ja, genau, Priscilla Presley war es. Genau, doch. Die waren sogar, glaube ich, verheiratet.
Also, Lisa Marie Presley war ja mit Michael Jackson verheiratet.
Genau, ja.
Aha.
Das war auch dieses Awkward-Video, wo die beide nackt da unter dieser Gartenlaube da sind. Aber, also, und dann kurz zu Ende zu bringen mit dem Westgate und auf jeden Fall. War ich in dem Hotel und hab erst zu Hause erfahren, dass da überall so geile Elvis-Memorabilia ist und sowas. Die haben so ein umsonst betretbares Museum für so Elvis-Sachen mit so einer Originalgitarre und diesem Original-Ding. Hätte ich mir halt auf jeden Fall angeguckt, aber ich habe es überhaupt nicht wahrgenommen. Ich wusste nicht ansatzweise, dass das Elvis-Hotel ist. Und dann habe ich es voll bereut im Nachhinein. Weil ich war ja quasi in den gleichen Räumen, in den gleichen, und da gehen halt ganz viele Elvis-Fans hin, allein nur deswegen, die gehen in diese Lobby, weil sie wissen, das ist so, da hat Elvis gesessen und da gibt es immer so laute kleine Geschichten und sowas, da stehe ich halt schon drauf, wenn dann die Hotelleute sagen so, ja, das war immer sein Tisch das war das Zimmer und du kannst auch zu dem Zimmer gehen, das ist halt so eine Suite, so eine Präsidenten-Suite und es wird aber leider in der Doku auch gezeigt, da gehen die mit der Hotelmanagerin rein und ist leider renoviert sozusagen. Da denke ich mir auch, sind die denn doof? Das hätte ich nie renoviert, das muss man einfach dann so lassen, auch wenn es ein Kackdesign war im Vergleich zum Hotel und das ist übrigens...
Alles laminieren.
Ey, das ist ein ganz schlimmes Hotel, kann ich euch sagen. Ich hoffe, ich werde nicht verklagt, aber da
falls ihr,
die Amis, weiß ja nicht, aber da dieses Westgate war wirklich furchtbar. Da kam irgendwie dreckiges Wasser aus der Bar, das hat auch generell einen komischen Duft gehabt, dieses Hotel. Dann hatte ich so ein Zwischenzimmer, wo manchmal haben so Hotels in Amerika, weiß auch nicht warum, haben so Zwischentüren. So.
Ja.
Weiß auch nicht, weil vielleicht manche Leute irgendwie doppelt buchen, dann können sie es scheren oder was. Ja, die Tür war offen bei mir. Da ist einfach mittendrin auf einmal, hat jemand die Tür aufgemacht. Ich saß bei mir und hab Fernsehen geguckt und hab so Chipotle gegessen, was ich mir noch mitgenommen habe, irgendwie so halb besoffen nach Hause. Auf einmal geht die Tür, oh, sorry. Ist doch super, super unheimlich. Aber von daher, also Westgate ist nicht so auf meiner...
Ich möchte mich davon distanzieren von diesen Aussagen.
Ja.
Ich habe damit nichts zu tun.
Also, ich finde es auch weird, dass du den Anwalt jetzt mitgebracht hast. Ich meine, das war ein kleiner Gag, Herm, aber hättest jetzt nicht wirklich, hallo übrigens, hättest jetzt nicht übrigens,
wer ist denn, wo hast du den denn her? Es war super kompliziert, diesen Papageien das alles beizubringen. Auch, dass er den kleinen Anzug dauerhaft trägt. Deswegen bringe ich ihn jetzt überall hin mit als mein Anwalt.
Paragraphen!
Ich habe neulich übrigens gelesen, dass es hier in Berlin am Rosenthaler Platz,
Rosa Luxemburg oder Rosenthaler?
Ich glaube Rosenthaler Platz in Mitte, da gibt es doch dieses Hostel The Circus oder so, ja, heißt es, glaube ich. Und die haben wohl im Keller, ich glaube, das ist am Weg zu den Toiletten, ein David Hasselhoff Museum. Das habe ich zuletzt erst gelesen. Die haben einfach alles mögliche von David Hasselhoff gesammelt und da so ausgestellt.
Aber wahrscheinlich keine echten Dinger, sondern irgendwelche halt, weil es ja eher
also was Gag irgendwelche Bravo-Poster und so. Aber, genau, schon, aber ich habe hab so Fotos gesehen, es ist schon schön gemacht. Also wirklich wie so ein Museum gemacht.
Ja, ja.
Geil. Und David Hasselhoff war, glaube ich, sogar auch mal da und hat da irgendwie dann irgendwas unterschrieben.
Ja. Ja, der ist ja, hat sich ja voll gemacht, der ist ja wieder, ist ja back quasi so, ne? Hat ja irgendwie jetzt, eine, auch selbst in Amerika ist er wieder, ist er von der Y-Prominenz zur, ja, ich würde schon sagen, top, der ist schon DCBA-Prominenz, ist da schon wieder drin, ne?
Naja, nee, das glaube ich, also ich glaube, der.
Aber der säuft nicht mehr und so, der sieht gut aus, der sieht schön
aber
aus.
Ja, aber das alleine macht einen, in den meisten Fällen noch nicht prominent. Ich glaube, außerhalb Deutschlands ist das immer noch, also in Amerika, ich wüsste jetzt nicht, dass ich den jemals in irgendeiner relevanten Late-Night-Talkshow gesehen hätte oder so.
Naja, Baywatch läuft ja wieder gerade, die Wiederholungen laufen zumindest bei TNT-Serie, also nicht, also ich habe als Greif, ist geil, Leute, für die besseren Menschen. Und da habe ich gerade damit angefangen. Was überhaupt nichts damit zu tun hat mit meiner Aussage, dass David Hasselhoff back ist, das ist mir schon klar. Aber meine Gedanken, die schwirren halt gerade. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Tatsächlich, das kann man ja irgendwo bestimmt auch irgendwie auf Netflix oder irgendwo kriegt man das ja. Das ist echt ganz geil, diese Serie. Die ist, wenn man so die ersten 20 Minuten sich dran gewöhnt hat an das Bild und wie die alle aussehen und wie die alle reden, dann ist man dann doch eigentlich drin und das ist echt ganz witzig. So. Das sind jetzt richtig dumme Fälle.
Der Film war auch gar nicht so schlecht, muss man ehrlich sagen.
Ich habe den nicht gesehen, ich habe nur gehört, dass alle den total
mit The Rock, The Rock und Zac Efron,
Zac Efron,
ich,
genau.
Ich fand den echt ganz witzig irgendwie. Ich fand den gar nicht so, ich fand den gar nicht so schlecht,
wie man denkt. Verrissen von allen Leuten.
Ja, aber es wird ja dann nur verrissen, weil man Zac Efron und The Rock auf dem Poster sieht. Da denken die ja schon, das kühlt mir gar nicht an. Ja. Und dann die Filmkritiker sitzen dann mit dem Rücken zur Leinwand und essen irgendwie, trinken ihren Kaffee und wenn sie den nicht bekommen haben, wird er auch noch verrissen.
Die
und
smellen einfach nicht, was The Rock guckt. Die smellen es einfach nicht.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber ich habe mal gehört, in Las Vegas, da gibt es unter der Stadt, also so in der Kanalisation, nochmal eine zweite Stadt. Da haben sich wirklich Leute voll eingerichtet und haben da wirklich so eine Art Wohnung auch reingebaut und leben da richtig.
Du meinst die Obdachlosen?
Ja, aber die haben da wirklich so ein Stadtgefüge
gebaut. Die ist, nicht, gebaut, die ist aber nicht unter der Stadt. Da gibt es eine Doku drüber, die ist ganz interessant. Die ist so, ist nicht genau drunter, sondern die ist so ein bisschen neben dem Strip. Gibt es so einen Eingang, da gibt es so Tunnels rein, da gibt es so ein ganzes Tunnelsystem.
Genau.
Und so.
Ja,
krass. Ich weiß gar nicht, wofür das gemacht war. Vielleicht für irgendwie, wenn irgendwie der...
Wahrscheinlich immer diese Überflutungsdinger sind, das immer diese Überflutungsanlagen.
Genau, wegen Hoover-Damm, wenn es tatsächlich passiert oder wenn es da mal irgendwie dann doch regnet.
Wenn es einfach zu viel regnet und so. Ne?
Ja. Genau. Ja, aber es ist ja Wüste und so. Aber vielleicht regnet es ja dann, wenn, dann richtig krass, oder was?
Ja, wenn, dann fließt es halt nicht weg wahrscheinlich.
Ja, ja, die wohnen da alle da drunter. Ja, das ist total krass. Ich wollte jetzt gar nicht klugscheißen, aber ich habe genau das auch gesehen. Das ist so, so seit ihnen, da siehst du auch, das war auch so ein typisch, ich glaube, dieser Doku hat auch der Kameramann sich sehr künstlerisch gefühlt und hat so wie so mit der tiefen Unschärfe so im Vordergrund, so dieser Obdachlose so vor dem Tunnel, raucht irgendwie so Crack und dann so Schärfenverlagerung im Hintergrund ist Trump Hotel. Und ich hab schon gedacht so, ja, der auf den Shot, ey, der hat mich gut gemacht, ey. So nah aneinander, aber doch so weit entfernt.
Faszinierende Stadt. Ich war noch nie in Las Vegas, aber ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich da hinfahre, dann will ich unbedingt das Liberace Museum. Es gibt auch ein Liberace Museum.
Ja, den Film fand ich fantastisch.
In Las Vegas, stimmt, den fand ich auch ganz gut.
Las Vegas habe ich übrigens, Fun Fact, neulich erst erfahren und das habe ich nie erfahren, als ich da war. Las Vegas ist gar keine Stadt. Las Vegas ist eigentlich nur ein Bezirk von quasi einem größeren Konglomerat, was dann sozusagen Las Vegas genannt wird, weiß ich nicht, so nennt man es halt, aber ich glaube so tatsächlich, wenn es nach Behörden geht, ist es tatsächlich, oder nach Postleitzahlen, aber jetzt fällt mir natürlich das Wort dafür nicht ein, oder wie dann dieser Name ist. Aber es gibt das ist irgendwie so Zusammenballung aus vier verschiedenen so Bezirken, oder eine Bezirk, wo halt der Strip auch und so drin ist, das ist Las Vegas.
Ah, verstehe.
Irgendwie, aber es ist ein völlig langweiliger Funfact, aber sowas merkt man sich halt.
Mir ist gerade bei reinem Flammen eingefallen, dass in meinem Heimatdorf neulich, lustigerweise an dem Tag, also am 20. September war das, glaube ich, wo halt weltweit diese ganzen Klimademos waren und Streiks und so, da haben die in einem Wald, in so einem Bergsee Öl reingekippt, weil sie den anzünden wollten.
Aber warum?
Ja, weil sie ihn cool anzünden aussieht. Wollen. Das hat nicht funktioniert und dann haben sie es gelassen.
Aber wo ist... Verpasse ich da jetzt was? Wo ist denn ansatzweise das? War es einfach nur so als Streich? Oder
ja, einfach so halt Idioten, die dachten, wir machen das, sieht bestimmt geil aus, wenn wir das Wasser hier anzünden.
Was wohnen denn eigentlich da für Leute bei dir, ey? Was da immer für Geschichten kommen?
Ja, hab ich auch so.
Also, ist dieser Traktor da?
Da muss man erstmal hin. Da muss man erstmal das alles hinbringen und so, weil das alles im Wald ist.
Vielleicht wollte auch eine der lokalen Rockbands dann ein neues Musikvideo drehen.
Das ist sehr wahrscheinlich, ja. bald das große Jubiläum von Hartholz.
Vielleicht
gehe ich da hin.
Oil in the Water. Nee,
ich glaube, ich
gehe oder Hartholz, wie wir Fans nennen.
Gibt's denn, aber es gibt nicht wirklich eine Band, die Hype, oder ist
doch, doch. Hartholz.
Ist eine, Hartholz.
Ist eine große DDR
Hartholz.
Wie sind Stars aus Turnschuh, Trommelbumm.
Ja. Ja, Hartholz.
Ist nicht ganz so groß wie Eisregen, klar.
Klar. Aber ist es Kategorie Freiwild oder nicht? Oder sind die
cool? Das ist, glaube ich, geht's in die, naja, obwohl, aber Hartholz sind gar nicht so gossig, die sind eigentlich so eher so AC/DC-ig, ne?
Ja,
also AC/DC, so eine DDR AC/DC. Also geht quasi eher Richtung Renft, als jetzt so in so eine Freiwild, in so eine Onkels-Richtung oder so.
Und ich glaube, ihr größter Hit ist irgendwie Der Schmied oder sowas. Also ich kenne mich wirklich mit denen aus.
Geil.
Und da habe ich dir mal ein Video geschickt, wo die dann auch so beim Auftritt, da machen die so eine Choreo mit so einem Hammer und so einem, oder so der Sänger die ganze Zeit so mit dem Hammer irgendwo draufhauen.
Man muss ja schon sehr an Spinal Tap denken.
Das ist so eine ganz eigene. Ich war ja mal auch vor Ewigkeiten für Weiß damals als so Reporter, das war so, sollte so ein bisschen so eine lustige Nummer werden, bei einem Konzert von In Extremo, da an der Columbia-Halle. Und das war irgendwie auf so einem englischen Format basierend, was auch ziemlich lustig war. Es ging auch damals irgendwie viral. Das ist ein ganz witziger Typ, der halt so rumläuft auf so einem, glaube ich, auf so einem Rave oder sowas. Und die sind halt, also richtig ganz, so Jumpstyle-Rave oder sowas, keine Ahnung. Und das sind ja so sehr spezielle Leute halt. Und er hat das halt relativ charmant gemacht, nicht die Leute so verarscht, sondern halt schon so offensichtlich eigentlich verarscht, aber halt nicht böswillig, sondern er so gefragt, was da los ist. Und die haben sich quasi selber verarscht mit den Antworten sozusagen. Und das war auch so ein bisschen der Ansatz davon. Fun Fact, habe ich schnell gemerkt, ist nicht so meins. Also ich bin dann doch eher der direkte Verarschertyp. Aber die Erfahrung war krass, weil die, das ist echt auch so ein ganz, ganz bestimmter, das meine ich gar nicht verachtlich oder so oder wertend, das ist ein ganz bestimmter Menschentyp, so In Extremo, und also so Leute, die sich so Schwerter an die Wand hängen zu Hause und sowas, und dann sind die da und haben da alle diese Dudelsäcke da und sowas, und ich kam überhaupt nicht klar.
Komisch dafür, dass du das nicht wertend meinst.
Wieso? Das ist ja nicht wertend, das ist ja noch eine Beobachtung.
Ja, aber es geht hier auch so ein bisschen um Töne und Betonung. So. Ja, Leute, ich so einen Dudelsack an die Wand hängen. Das klingt natürlich erstmal wahnsinnig neutral, wenn man das so sagt.
Stimmt, das wäre echt geil, auch so als Politiker, so einem, also nie eine Aussage tätigen, die politisch inkorrekt ist, aber immer nur durch die Betonung so. Ja. Ja, die meinen ja, das ist irgendwie so, ist doch keine Ahnung, ich habe jetzt kein Beispiel. Ah, ja, das war es doch schon erzählt, ich fand es einfach nur interessant. Ja, vielleicht war es doch ein bisschen wert, gebe ich zu, aber ich meine, das ist halt so ein bisschen meine Meinung auch über diese Kulturen da, also auch deswegen fahre ich auch immer Santiano und sowas. Ich meine, ich check's halt nicht so ganz, es ist halt so abartig weit weg von so kulturellen Sachen, die mich interessieren, und dann, aber ja, es ist wertend, aber es ist nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass die irgendwie schlechtere Menschen sind, so denke ich es nicht, aber die sind schon ein bisschen weird.
Ich habe auch lange auch so mit so einer Säge rumläufst, die irgendwie Töne macht und alles ist voll mit Ketten und so.
Säge.
Und dann irgendwie so Schottenrock da anhast und so und im Partnerlook und dann irgendwie so geil, jetzt gehe ich zu einem Mittelalter-Konzert. So.
Ja, mein Sound ist auch nicht, ich finde auch immer diese, es gibt ja diese komischen Tröten, diese Flötentröten, die oben so bauchig sind.
Stimmt, die haben
dann
immer.
Die spielen die immer, die klingen auch immer wahnsinnig
sehr. Ich habe mir aber 100% Feinde gemacht jetzt gerade. Aber
wenn man eins über In Extremo sagen kann und loben kann sozusagen, ich glaube, die sind ja tatsächlich, jetzt vermute ich einfach jetzt mal, die sind eine dieser Bands, die tatsächlich eine Band ist schon länger und nicht eine von diesen zusammengecasteten so Seefahrer-Bands.
Die gibt's ja schon ewig, ja.
Ja, und die Dark Tenors und so diese ganzen, wo du offensichtlich einfach so irgendein so Manager-Typ bei Warner gedacht hast, so wir brauchen noch mehr von diesen Dingsseglern, Sängern da, komm, machen noch mal
einen. Ich glaube aber auch, dass In Extremo-Fans mit Doug Tanner wirklich gar nichts am Hut
haben. Ja, aber vielleicht mit Santiano oder so.
Aber Santiano sind doch nicht so richtig zusammengecastet. Die kennen sich doch auch
Nein,
schon lange.
Nein, sie sind gecastet.
Ja?
Ja.
Echt?
Ja, ja. Nee. Das ist immer die Rolle, dass sie spielen, dass sie sich seit Jahren kennen und sowas. Ja, ja. Weiß ich aus sicherer Quelle.
Dir kann man viel erzählen, wenn das lang ist.
Ja, ich sehe schon. Heute ist so ein
viel verbrannte Erde.
Ich habe mir aber mal überlegt, mir meinen Dudelsack zu holen. Ich finde Dudelsack extrem faszinierendes Instrument.
Maria, weißt du
schon? Schade, dass Maria gerade nicht im Raum ist.
Ja. Naja, also das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich ihn mir bisher noch nicht geholt habe. Aber ich habe damit schon mal so nach so gebrauchten Dudelsäcken geholt. Kriegt man schon für einen schmalen Taler.
Wie viel? Was
ich weiß, ich glaube, 100 oder 150 oder irgendwie sowas.
Ah, okay.
Aber ich habe jetzt, meine momentane Überlegung ist, mir ein Banjo zu holen oder ein Banjo. Und ich habe mir jetzt schon so YouTube-Tutorials angeguckt, wie man Banjo spielt. Ja. Und das wird ja so gepickt und man hat ja dann noch so extra Fingerpicks, irgendwie, die so auf die Finger gezogen werden.
Ja.
Es hat auch 5 Seiten und lustigerweise ist so die 5. Seite ist auf dem Steg weiter oben. Die anderen werden oben am Kopf gestimmt und die 5. Seite ist irgendwie so auf der Hälfte des Stegs sozusagen.
Also so ähnlich, also so nicht wie Gitarre, sondern eher Richtung Ukulele wahrscheinlich, genau. Zum Stimmen auch und so. Oder?
Genau, wahrscheinlich so. Eher auch so eine Stimmung wie eine Ukulele. Aber es ist irgendwie, ich finde Banjos schon seit jeher faszinierend.
Ja.
Und dann habe ich mir jetzt mal so Tutorials angeguckt, wie man so Bluegrass-Banjo spielt, einfach um zu gucken, ist das jetzt wirklich sinnvoll, wenn ich mir sowas hole oder ist das irgendwie, komme ich da auf gar keinen Fall rein. Und als ich das Tutorial gesehen habe, habe ich gedacht, naja gut, das...
Ja, so, Banjo,
Einstiegssachen kriege ich schon noch hin.
Das Geile an Banjo ist irgendwie, das ist immer eine Aussage, auch wenn du damit spielst. Das ist immer quasi, du kannst, wenn du Banjo spielst, egal was du spielst, ob du jetzt Nothing Else Matters spielst oder halt irgendwie, keine Ahnung, irgendein anderes Lied von Lady Gaga oder so, hast die gleichen Akkorde. Es ist immer quasi trotzdem ein Statement, weil es klingt immer nach so, es ist die Country-Version von.
Ja.
Aber, weißt du, ich meine, aber es ist ja nicht unbedingt automatisch die Country-Version davon, aber nur weil wir das so krass damit verbinden, dass Banjo immer bei Country-Musik oder bei so Bluegrass-Sachen gespielt worden ist. Was ich meine, das finde ich irgendwie witzig eigentlich.
Was ich halt so faszinierend finde, ist, es ist ja eigentlich eine Gitarre auf einer Trommel.
Ja.
Das finde ich einfach das ist ja so das Runde, ist ja so, das ist ja ein Fell, Snare. Das ist ja ein Trommelfell, genau.
Ah, okay, aber es hat unten nicht diese, wie bei der Snare, so das zum Anziehen,
diese
Stahlstreben oder was,
keine Ahnung. Nee, das hat das nicht, aber es ist ein Trommelfell da unten drauf. Und das finde ich einfach so faszinierend, diese Mischung.
Ja.
Daher kommt ja auch dieser Sound, aber das finde ich irgendwie, das hat mich schon seit jeher fasziniert.
Wahrscheinlich wirst du auch ein besserer Gitarrenspieler, wenn du Banjo drauf hast, weil dann kannst du viel besser so picken.
Na, vielleicht, kann sein. Aber ich meine, wahrscheinlich würde ich es auch 2 Tage spielen und dann nicht mehr.
Nee.
Aber
kann man überhaupt langsame Songs auf dem Banjo spielen? Mir fallen nur so schnelles Gedüdel ein.
Na, was ich mich frage, ist, ob man auf dem Banjo auch einfach Akkorde spielen kann. Also quasi einfach schrängeln kann, schreddeln, keine Ahnung, wie der Fachbegriff ist. Aber weil man sieht quasi immer nur Banjos gepickt gespielt. Und ich frage mich, ob man die einfach auch so spielen kann.
Die Picks sind dann wie so quasi Fingernägel.
Verlängerte,
ne?
Fingernägel, ja. Genau. Naja, genau.
Das ist die große Banjo-Folge heute.
Ja. Schaut euch an. Grüße gehen raus an Olli Banjo.
Glaubst du, er hat sich irgendwie genannt, weil er irgendwie Banjo eigentlich spielen wollte?
Na, so ist ja sein Sound ist ja sehr nah an so Banjo-Sound. Und das, daher kommt es. Nee, der heißt ja Otto Banjo, heißt er, glaube ich, ne? Mit Nachnamen. Deswegen hat er sich
Was ich jetzt schon wieder alles gelernt habe. Wahnsinn. Toll.
Tja, da sitzen wir.
Ja, dann war es für heute. Schön. Ich habe einen Crime-Fall mitgebracht.
Ah, okay. Sehr gut.
Es ist ein bisschen traurig, aber ich fand das so lustig. Ich habe gedacht, das hätte mir auch passieren können. Also erstmal ein wichtiges, also vielleicht kurz das Crime-Jingle.
Guess it is the, warte, wie ging der nochmal? Guess it is the Geistermann, du, Crime, du, du.
No,
ja, warte.
Du. Guess it is the Geisterbahn. Crime.
Also erstmal erste Crime-Enttäuschung. Ich konnte nichts weiteres zum Fall in Wesseling rausfinden.
Bagger. Der Baggerfall. Ungelöst.
Ich weiß nicht, ob es da in der Wesseling-Gruppe was gab. Da habe ich ja leider keinen Zutritt
mehr. Was war in der Wesseling-Gruppe? War zuletzt, achso, hat jemand einen Stein gefunden?
Ja, das war nicht aus der Liste.
Ja, hast du
geschrieben, vermisst denn jemand?
Warum? Also, meinen die das
ernst? Doch ein guter Gag. ich muss kurz mich mal hier reinlesen. Und zwar, ich muss kurz sagen, ist so ein bisschen eigentlich auch tragisch und sowas, aber ich finde es irgendwie lustig, weil das hätte mir auch passieren können, früher vielleicht. und zwar, ich lese einfach mal vor. In Niedersachsen hat ein 13-Jähriger offenbar mit dem Auto Kurierfahrten für seine Eltern erledigen müssen. Als die Polizei den Jungen darauf ansprach, brach dieser in Tränen aus. Und dann, laut der Polizei in Ling sah ein Zeuge den Jungen am Mittwoch zunächst hinter dem Steuer eines Autos mit einem leeren Anhänger. Wenig später fiel ihm das Kind erneut auf, dieses Mal beim Transport eines Sofas mit dem Anhänger. Daraufhin aber der Zeuge die Polizei informiert. Wenig später trafen die Polizisten an der Wohnanschrift der Familie ein. Nachdem sie den Jungen über den Grund ihres Erscheinens informiert hatten, fing der Junge an zu weinen. Traurig. Und dann jetzt aber, das Sofa hatte er nach Darstellung der Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits gemeinsam mit seinem Vater abgeladen. Und jetzt, das finde ich sehr lustig, im Gespräch mit dem Beamten fragte er seine Mutter unter Tränen, warum immer er das Auto fahren müsse. Er habe von ihr aber keine Antwort bekommen, teilten die Beamten mit. Das aber kann ich mir nicht vorstellen, dass als Dorfkind das reingerät, sondern, oh Mama, warum muss ich immer fahren?
Aber man hat doch original sofort vor Augen, dass der Junge so Holzblöcke unter die Schuhe gebunden hat.
Ich fände geil, dass er bei der Vernehmung die noch anhat, die Holzblöcke. Und das ist immer so ein Geräusch, wie so Glocks in Holland, so gluck, 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 gluck. Die sind aber groß für einen kleinen Arm. Dann guckt er so runter. Ah, nee, okay, sie haben da
vor allem
oder zwei Kästen Bier, so ein Kästen Bier unter jedem Fuß so dran geschraubt. So einen leeren Kasten.
Wie zart das auch sein muss, du stellst bei eBay Kleinanzeigen wahrscheinlich dein Sofa rein.
Ja.
Und dann kommt ein 13-Jähriger mit dem Anhänger. Ja, ich bin wegen dem Sofa hier.
Kannst du mir vielleicht helfen? Ich kann dir nicht alleine
helfen. Als 13-Jähriger, also gerade als Junge siehst du ja echt noch aus wie ein Kind so, ne?
Ja, ja, vielleicht
ist er früh, Bart gehabt, aber.
Vielleicht ist er früh. Hat man ein Bild gesehen? Nee,
ist leider kein Bild.
Aber vielleicht war er schon im Stimmbuch und dann ist es nicht so schlimm. Haben sich die Eltern gedacht, ja, den können wir losschicken. Ja. Der klingt so tief.
Dieser Sofa hier.
Bin hier, um das Sofa abzuholen.
Mama, warum muss ich immer fahren?
Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Aber Mann, da wäre ich gerne Polizist gewesen einfach. Schau mal vor, da machst du es da und dann bist du wirklich, du musst halt trotzdem die Personalien aufnehmen, immer so. Muss immer so lachen. Oder dein Kollege, noch besser, der Kollege muss immer lachen, du hörst ihn so peripher. Jetzt sagt er auch, wir müssen das jetzt machen. Aber das, guck mal, wie klein der ist.
13 ist ja, glaube ich, noch nicht strafmündig, oder ist 13 schon strafmündig?
Nee, genau, stand auch da, dass jetzt die Eltern quasi dafür haften
müssen. Genau, naja, verstehe.
Ja, das Horrorschild, Eltern haften für ihre Kinder. Du, ja,
weil sonst hätte der jetzt wahrscheinlich auch nie einen Führerschein machen dürfen.
Eben, vielleicht, ja, ne? Wahrscheinlich. Ja, genau. Ist,
schwierig. Gerade in Lingen.
Kommt vielleicht mal das Jugendamt vorbei.
Ich find vor allem, mein Lieblingsteil dieser Geschichte ist, ich mir die direkt auch vorgestellt habe, wie das wohl aussieht, wenn du vielleicht, sagen wir mal, da sitzt beispielsweise in einem Restaurant und dieses Vorbeifahren, also erst dieses leer Vorbeifahren und dann so voll Vorbeifahren, das finde ich einfach die Vorstellung geil, wie der so nach vorne guckend einfach so fährt.
Mit Anhänger direkt auch, ne? Das ist schon ein Statement auf jeden Fall.
Musst du können, ne? Anhänger einparken ist schwierig, weiß ich vom Eurotrucker, kann ich euch ganz klar sagen. Das ist, weil links ist dann auf einmal rechts und dann ist rechts links, das ist wahnsinnig kompliziert.
Naja, hör auf.
Ich kann ja schon ohne Anhänger nicht einparken.
Ja, das stimmt allerdings.
Ich auch nicht.
Ist mir immer peinlich. Aber
ich bin immer so, dass ich habe zum Beispiel vorhin richtig gut eingepackt hier. Und dann denke ich mir, ich bin immer noch sozusagen nach jahrelang Autofahrens, denke ich mir so, okay, ein Foto machen eigentlich von so. Wem interessiert dieses Foto? Weil das war so perfekt. Nicht einmal korrigieren, seitwärts, rückwärts einpacken. Also ich dachte so, oh Mann, ey, da ist niemand dabei mal. Und immer wenn du mir jemand im Auto hast, dann verkacke ich immer. Oh, ich muss nochmal korrigieren und dann kommen andere Autos. Ja, können ja gar nicht, so Arschloch. Ja. Und dann sitzt du da. Ja.
Fahrt ihr manchmal mit so E-Scootern?
Ja.
Nicht, nachdem ich jetzt beim ersten Mal gemerkt habe, wie teuer das ist. Oder meinst du Roller?
Ja, ja, diese Leimroller.
Die Scooter, nee, die ist ja nicht. Nee.
Also weil ich glaube, bei Leim ist das, ich weiß nicht, was bei den anderen aus, ich glaube, ich bin ein bisschen nur mit Leim gefahren, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da ist es immer so, dass man immer so, wenn man dann geparkt hat, soll man ein Foto machen, damit die dann suchen, genau, ein Foto haben, wissen, wo der steht. Und ich parke immer besonders gut und mache dann so besonders schöne Fotos.
Das
habe ich noch nicht aus. Das ist völlig so, ja, warte, ich habe noch nicht den ganzen Roller drauf. Und dann gehe ich immer so 2 Meter zurück, ja, dass man auch so die Umgebung sieht, wo er so richtig gut abgestellt ist.
Ich habe mich auch neulich richtig schlecht gefühlt, als das bei der hatte ich eigentlich. Da habe ich nur so ganz schnell so ein Foto von relativ nah gemacht und musste dann weiter. Das ist auch richtig schlecht, weil das hat auch was mit Stolz zu tun.
Absolut. Eigentlich gibt's bestimmt schon so ein paar Running Gags. Vielleicht irgendwie einmal, dass immer einer so Fotos macht, wo immer so ein ganz klein bisschen von seinem Pimmel zu sehen ist oder sowas. Oder irgendwas, so eine kleine Ecke, sowas ist so irgendwie so.
Es ist vor allem, ich habe, glaube ich, noch nie auf der App Fotos von anderen gesehen. Also insofern ist es
eigentlich, machen das muss man halt wirklich nicht. Irgendwie wahrscheinlich erst beim Support melden und dann sagen, hier, ich finde den nicht und dann kriegt man wahrscheinlich erst
das Foto. Das ist
also ich habe auch mal angefangen, also ich habe es nie gemacht, aber ich fand die Idee auch lustig, auch so an bestimmten Orten oder sowas, wo man dann so ein Foto macht und dann ist jemand im Bild, das war dann immer ich, so mit runtergelassener Hose, also eine Unterhose an, aber halt so die Jeans halt so runtergezogen, dann steht man halt irgendwo so, aber wo es halt nicht sofort auffällt und das dann immer so bei Google hochladen als Bild für den Ort und dann kommt das halt in den 30, 40 Fotos, ist dann halt so das mittendrin.
Das finde ich richtig gut, Mann. Solche Gags liebe ich. Wir dachten in die ähnliche Richtung. Ja. Ist es da nicht aber auch manchmal voll. Ich glaube, so ein Bild habe ich noch nicht gesehen irgendwo. Genau aus dieser Prämisse wurde das gepostet, weil manchmal haben die doch, ist da so ein Riesenhaufen Limes so. Und dann davon hat er ein Foto gehabt. Da kannst du ja überhaupt nicht sehen, welches deiner ist. So, da waren irgendwie so 15 Limes, alle lagen auch so umgekippt und so. Ja, hier. Und entweder hat es mit Absicht gemacht oder hat es komplett einfach, ihm ist alles egal. Also, ja, hier ist das Lime halt so irgendwo da halt. Einer da drin im Haufen.
Es gibt natürlich auch noch viele andere Anbieter.
Voi.
Tier. Ja, das sind komische Namen.
Ja, aber das geht, glaube ich, schnell weg. Glaube ich bald.
Glaube ich auch.
Also das vor allem.
Ich finde Lime auch scheiße. Also bei Lime ist das Ätzende, dass die haben quasi das Gebiet so verkleinert, auch für ihre Fahrräder. Deswegen benutze ich auch gar keine Lime-Fahrräder mehr. Also Roller kann ich auch nicht mehr benutzen, um nach Hause zu fahren, weil die plötzlich das Gebiet verkleinert haben.
Dass sie auch nur so eine krass kurze Haltbarkeit haben. Also dass sie nicht mal 3 Monate oder so halten, die Roller, und dann werden die schon ausgetauscht.
Ja. Aber wenn ich in so einer fremden Stadt bin und mich quasi nur innerstädtisch aufhalte, dann sind die echt immer praktisch.
Ja, finde ich auch super. Also so. Gerade wenn man so zu Fuß halt irgendwo in der Stadt ist und so, denkt man, jetzt habe ich mal keinen Bock zu laufen.
Genau.
Ich dachte ja immer, dass irgendwie das Drive noch explodiert, wenn man außerhalb von dem Bereich, also nicht explodiert, aber das ist so.
Die Airbags gehen dann so auf.
Ja, genau, oder halt so ein Schleuder. Sobald dieser Countdown abläuft. Nee, aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Also soweit war es natürlich ein Gag, aber ich dachte ja wirklich, ich war ja voll Schiss gehabt damals, weiß ich noch genau, weil ich einfach echt wohin fahren musste, wo es außerhalb war, so Berlin, außerhalb vom Ring sogar. Ich wusste nicht, mittlerweile weiß ich natürlich, du kannst einfach nicht abschließen die Buchung, du musst halt parken. So, und dann kostet natürlich Geld. Aber ich dachte echt so, ich bin so gefangen, ich werde es nicht vergessen, wie ich da hingucke und so richtig geschwitzt habe, so, was passiert jetzt so? Hält das Auto einfach an, dachte ich halt. Vielleicht einmal so, bum, 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 bum. Und dann bist du einfach dann so, musst halt rechts ranfahren, ADAC anrufen, voll peinlich. Ah, sie sind außerhalb vom Gebiet, sie wissen doch, wo das Gebiet ist. Nein, weiß ich nicht.
Ja, ich habe bis heute nicht kapiert, wieso die nicht so, das wird doch auch so mega Sinn machen, wenn die so, wenn so Drive Now oder irgendwie, wie die alle heißen, Go, Car2Go oder so, wenn die sozusagen die Städte, in denen sie sind, auch miteinander verbinden würden. Also, dass ich mit dem Auto von Berlin nach Hamburg fahren kann und das da stehen lassen kann.
Fände ich auch Hammer, wollte ich tatsächlich sogar schon mal machen, habe mich dann auch weiter informiert darüber und habe da auch angerufen und so, und leider geht es nicht, die haben ihre Autos. Ich glaube, weil die in den Städten sozusagen einzeln sozusagen administriert werden sozusagen, die werden ja mal geputzt und dann hat man ein System und dann abgeholt, falls die zu lange irgendwie rumgestehen.
Genau.
Ja.
Naja. Uns fragt wie immer keiner.
Wie heißt denn das Car2Go? Hat das nicht irgendwie einen neuen Namen bekommen?
Ist das Fresh Car oder so?
Lass uns doch unser eigenes, du hast doch gerade gesagt, lass uns doch unser eigenes mal. Gestern ist der Geisterbahn-Car und es gibt nur ein Auto. So. Weil wir haben die Firma, wir sind wir drei, so, das ist ein Auto.
Aber
so.
Da gibt es kostenlose Snacks.
Genau. Das ist natürlich ein Fiat Multipla oder sowas. Und das ist einfach so, steht halt mega übertrieben, so in grellen Farben, Gäste ist die Geisterbahn. Hier sitzt ein Gäste ist die Geisterbahn-Fan. Und dann machen wir auch so diese Geilen an der Seite so lackiert, dass es so aussieht von der Seite, als wären so unsere Körper, wenn man so dann nackt. So drin sitzt. Genau, so nackt. Oder so nackt.
Auch gut. Und es gibt auch nur einen Schlüssel, man muss den mega kompliziert dann austauschen.
Ja, also man muss so ein kleines Escape Room machen. So, bevor wir so, also, du musst so erstmal einen Kofferraum und dann an den Reifen ran und drunter und so. Und ja, jetzt hast du ihn gefunden. Und währenddessen läuft aber trotzdem die Uhr und es kostet Geld.
Das ist gut. Scheint mir genial.
Das ist absolut genial.
Mir hinzuhauen, dieses Konzept.
Und ey, also wir von uns aus kannst du gerne nach Köln fahren damit oder wo eine andere Stadt. Oder. Nee, wir machen nur Wesseling, Tübingen, Köln. Nur diese Städte davon verbinden.
Für Pendler optimiert.
Meinst du, dass schon mal ein Wesselinger nach Tübingen gefahren ist, beziehungsweise das wahrscheinlich schon eher, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube, es gab auch ein paar Schwaben
also
bei uns damals.
Andersrum nicht, auf jeden Fall.
Aber
vielleicht
mal,
nach Tübingen, ja, aber nicht andersrum.
Ich frage mich, ob schon mal ein Wesselinger nach Treimbaum, Drimboms gefahren ist.
Ja, das musst du Herrn fragen.
Durchgefahren bestimmt.
Ja.
Aber so gezielt dahin.
Gezielt dahin.
In Tübingen nach Wesseling. In Tübingen nach Wesseling ganz sicher nicht. Bin mir ziemlich sicher.
Also wenn es vielleicht ein Luther-Fan war oder auch ein Fan für Dinosaurier-Ausgrabung. Auch zum Ritterfest. Mittlerweile auch eine ziemlich große Sache. Das
kann
ist die Thüringer Meisterschaft im Vollkontakt.
Wesseling ist eine große Stadt.
Ja.
Wie groß?
Keine Ahnung. 40.000 oder was?
Ach so? Echt? Ich dachte irgendwie, es wäre kleiner.
Ich weiß es nicht, kann auch 20.000 sein.
Das ist ja schwer, weil Köln ist ja so, gehört ja quasi zu Wesseling. Das geht ja so ineinander über, deswegen kann man das nur schwer sagen.
Also, es ist schwer zu sagen. Naja,
ist Wesseling dann sozusagen wie Königs Wusterhausen hier in Berlin oder was?
Im Grunde genommen ja.
Weil das ist doch auch so eine eigene Gemeinde oder eigene KW, Stadt, aber irgendwie trotzdem noch am Ring dran. So.
Naja. Ja, so in etwa. Wesseling ist ja genau zwischen Köln und Bonn. Und damals war Bonn ja noch Bundeshauptstadt und so. Dadurch war das so zwischen diesen zwei wichtigen Städten gelagert.
Hatte das da noch dann, hat man das gemerkt irgendwie dann, dass da halt Regierungsan waren?
Ja, klar. Also das Bonn war damals genauso wichtig wie Köln. Also Bonn war totales, da war richtig viel los. War ein richtiges Zentrum
irgendwie. Ein paar Sachen sind da noch, ne? Ein paar Regierungssachen.
Ja, sind ja nicht alle, also sie mussten ja ein paar erlauben, da zu bleiben, aber es sind nicht mehr viele. Ich glaube, das Telekommunikationsministerium ist noch da, weil auch die Telekom noch in Bonn sitzt. Die wollte nämlich auch nicht umziehen. Aber ansonsten, keine Ahnung, noch ein, zwei so irgendwelche Ministerien, die niemand interessieren.
Und natürlich das Carpe Noctem.
Und das Carpe Noctem. Und die zwei wichtigsten Cafés in Bonn waren immer das Café Bla und wie hieß das andere nochmal? Absturz oder so. Das waren so zwei Punk-Kneipen direkt nebeneinander.
Vielleicht Gelaber, Kaffee Bla und Kaffee Gelaber.
Kaffee Bla und das andere, die waren direkt, gibt's auch immer noch. Und ich war ja damals so Punk-Fan, wollte da immerhin, meine Schwester hat ja in Bonn gewohnt, ich habe in Bonn auch Theater gespielt und so. Und ich war eben auch relativ oft in Bonn, da gab's auch ein paar gute Plattenläden. Und ich wollte da immer hingehen ins Café Bla und so. Und meine Schwester hat gesagt, nee, da wird Heroin gedealt. Deswegen konnte ich da leider nie hingehen.
Wurde da Heroin gedealt?
Namenslos hieß das andere, glaube ich. Café Bla und Namenslos. Auf Namenslos auch so ein richtig klassischer Kneipennamen für so eine Abschutzkneipe. So eine
schöne Schrift.
Die wollten uns Namenslos. Ja, ich muss in die, gibt es auch immer, Scheinbar gibt es zum Beispiel auch immer, oder beziehungsweise.
Den Bierbaum. Bierbaum 3.
Bierbaum, ja, in Berlin gibt es so viele Bierbäume.
Ja.
Das stimmt.
Müssten die dann echt, es gibt doch in Berlin oft auch so Inder oder sowas, so Charika 2 oder sowas. So, irgendwo so, hey, sag mal, warum seid ihr so unkreativ oder ist das irgendwie so?
Muss hängen zusammen.
Hängen die zusammen oder was?
Okay. Gibt es ein paar größere. Unscheinbar heißen auch viele Bars. Immer überhaupt so Wortspiele mit Bar, kostbar. Keine Ahnung.
Wunderbar.
Wunderbar. Auch ein richtiger Klassiker. Und früher war, in den 80ern weiß ich noch, gab es in jeder Stadt immer einen Club. Meistens war es der Gay Club, der hieß Why Not. Er gewinnt uns Why Not.
Ist das schön gemütlich mit dem Regen draußen, ne? Aber auch, weil jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist natürlich ein bisschen ruhigere Stimmung, weil die Geburtstagswoche vorbei ist.
Ja.
Ja. Es war eine großartige Party hier, kann ich an dieser Stelle mal sagen.
Das stimmt, das war echt sehr, sehr schön.
Bei Nils zu Hause gab es eine Hausparty letztes Wochenende. Maria hat es, glaube ich, mehr oder weniger organisiert.
Genau.
Mit Hilfe von den Eltern. Die haben irgendwie, genau, ich glaube, das Chili gegessen, das lecker war, von der Mutter. Ja. Und am Ende waren wir auf jeden Fall ziemlich voll, muss ich sagen. Aber es war ein schöner Abend, weil vor allem, ich konnte hier mal einige Leute kennenlernen, die auch, glaube ich, schon öfter mal sozusagen Erwähnung gefunden haben im Podcast in den letzten Jahren.
Ja.
Dein alter Mitbewohner aus München zum Beispiel, der, glaube ich, auch schon in einigen oder anderen Storys wenigstens als Statist aufgetreten ist. Und noch so ein paar Freunde von dir. Von früher.
Ja.
Das war echt, war cool.
Das Schöne war, irgendwann
stand... Mo war ein bisschen jetlagged. Herm, du hättest dich aber totgelacht. Mo's Augen waren einfach 2 Zentimeter weiter auseinander als sonst. Und er hat einfach nichts richtig mitbekommen, weil er irgendwie von New Yorker wieder kam mit Maria. Und irgendwie, ich bin so müde, ich weiß ja auch nicht, was hier gerade los ist.
Ich weiß, dass ich irgendwann mit Stefan, das ist mein Mitwohner aus München, der hat so graue Haare und so einen grauen Bart und so. Und wir hatten beide zufällig blaue Oberteile an. Und dann stand ich mit ihm in der Küche, haben mich unterhalten. Und Donny kommt an uns vorbei, also ganz kurz nur, und das Einzige, was er sagt, ist, Nils und Future Nils?
Weil die hat ja noch die Brille noch, muss man sagen, dazu. Genauso, ihr seid echt ähnlich aus.
Da haben wir sehr, sehr gelacht. Das war echt ein super Abend, das hat echt so Spaß gemacht. Und alle fanden es super, alle hatten Spaß, alle hatten irgendwie einen schönen Abend. So eine schöne Party habe ich echt lange nicht mehr erlebt, das war echt total gut. Und dann richtig schön gefaulet zum nächsten Tag. Ich bin dann morgens aufgestanden, hab dir direkt alles aufgeräumt. Ich hasse ja aufräumen, aber nach einer Party aufräumen macht immer total Bock.
Ja, das hast du mir geschrieben, das kann ich immer überhaupt nicht nachvollziehen. Aber irgendwie habe ich dann drüber nachgedacht, weil ich habe irgendwie dir geschrieben, ob du, war viel zum Putzen, weil am Ende haben wir ja dann auch hier drin geraucht und so. Ja, und du weißt ja, wie es ist auf Partys, dann lässt man doch irgendwie das Glas irgendwo stehen, auch wenn man es nicht böse meint, aber es ist halt dann überall alles ein bisschen dreckig. Ich habe dann immer das gehasst am nächsten Tag mit diesem kalten Rauchgeruch und dann über das hier und dann und das machen und so. Aber dann habe ich drüber nachgedacht, was du gesagt hast, und dann habe ich so das Gefühl gehabt, vielleicht so ein bisschen mit Restalk am nächsten Morgen ist das so was Meditatives, so ein bisschen. Dann hat man auch so, oder man freut sich noch mehr auf das Abkatern danach, weil dann hast du es auch hinter dir und dann ist es wenigstens sauber.
Das beides auf jeden Fall, aber es ist auch, glaube ich, das einzige Aufräumen, das so, also nach einem Essen, nach einer Party oder so, das so den Sinn des Aufräumens beinhaltet. Also, weil wenn ich jetzt sonst so aufräume, ne, weil was ich ja normalerweise aufräume, ist so das Chaos, das ich täglich hinterlasse. Irgendwie so. Und das ist immer, dann habe ich es aufgeräumt, dann setze ich mich hin und plötzlich ist das wieder da. So etwa. Das ist immer so, ist so ein bisschen so Sisyphos-Arbeit irgendwie so. Aber wenn man nach einer Party aufräumt, da ist alles voll, überall stehen Gläser, Flaschen, man denkt so, oh Gott. Und dann macht man das eine Stunde und dann sieht alles aus wie vorher. Also bevor die Party war. Und das ist irgendwie so, das hat so eine geile Zielgerichtetheit, die irgendwie so extrem befriedigend ist.
Ja, das macht Sinn.
Wie schön du Sachen immer erzählen kannst. Ich habe jetzt voll Bock auf Aufräumen und ich habe nie Lust auf Aufräumen. Ich würde einfach jetzt mal ein bisschen nebenbei hier Sachen sortieren und so.
Können wir eine Party bei dir machen und dann.
Cool.
Was sortierst du denn so für Sachen?
Nee, hier jetzt dachte ich, würde ich jetzt einfach mal nach wenn Farbe
du,
oder so.
Wenn du eine Party bei dir zu Hause machen würdest, hm? Wäre das dann, würden die Katzen das überleben oder würden die da, würde die das verrückt machen? Würdest du die dann woanders hinpacken?
Kommt auf die Party. Party an, ne? Also,
ja, also wenn du, wenn
grundsätzlich finde ich es nicht so geil, wenn viele Leute bei uns sind.
30 Leute einladen würdest.
30 Leute würde eng werden?
20.
Ja. Dann 20, ja, weiß nicht.
Aber wenn Herm eine Party macht, da sind doch auch quasi Katzen eingeladen.
20 Katzen eingeladen. Ja,
genau. 20 Leute.
Bibi hat die Einladung gemacht. Es sind Katzen einfach. Womit ich nicht sagen will, dass Bibi die verrückte Katzenfrau ist. Das war jetzt nur. Wisst ihr, was ich meine? Ich gehe stark davon aus, dass Bibi auch menschliche Freunde hat.
Ja, ein paar.
Ja.
Hauptsächlich Katzen ist schon.
Das ist ein geiler Ausdruck, menschliche Freunde. Ja, das stimmt, das sagt man selten so, dass man das noch dazu sagen muss. So. Wahrscheinlich bei einem Affen oder so. Ja. Bei einem Affen, der hat vielleicht menschliche Freunde oder so. So die so Zeichensprache können, man da, warum deine Liebe machen? Hier, hier komm, Käfig, Liebe. Also, das ist immer, das, sag doch immer das Gleiche, Essen hier, Mund rein. Die heißen dann immer, irgendwie ist immer eine Affenfrau auch immer, weil Gorillas sind wahrscheinlich zu heftig dann irgendwie so.
Vielleicht sind auch Frauen.
Lösen rein, jetzt killen mit töten.
Vielleicht sind Frauen auch bei Affen einfach immer schlauer.
Ja.
So wie bei Menschen auch. Naja.
Ja, nicht alle.
Ja, aber die meisten schon. Also Männer sind schon echt ziemlich Idioten, muss man einfach sagen.
Ja, aber wir sind in dieser Unterzahl von den normalen, guten Männern, haben wir doch schon mal erörtert.
Was?
Dass 99% der Männer Vollidioten sind und das ist aber ein paar.
Aber wir sind die Guten.
Ja,
das kennen wir nochmal hervorheben.
Ihr kennt aber auch ein paar Gute.
Not all men.
Du kennst doch auch ein paar Kumpels von dir sind doch auch, wo du sagst, die gehören wenigstens zu diesen 1% von denen, die normal sind und nicht irgendwie unaufgefragt Frauen in die DMs leiten und einfach scheiße sind. So.
Nein.
Ja, das hat mir, glaube ich, schon mal das Thema. Wenn mir das immer wieder Frauen erzählen, wo ich dann immer selber denke, wie dumm eigentlich Männer sind. Das ist wirklich,
Das ist
wirklich unfassbar. Das fässt du dir an den Kopf, sag ich.
Mir ist nur wichtig, dass ich einfach die paar 20% mehr verdiene und der Rest ist mir egal.
Ja. Ja gut, mach dir mal so ein Schild bei der nächsten Demo. Und vielleicht so ein bisschen vermummt, dass keiner, dass selbst wenn man dich erkennt, dass man einfach so denkt, okay, das meint er wirklich ernst.
Gleiche Rechte, aber Gehalt bleibt auch gleich. So wie jetzt, weil als Mann hat man ja, was man sieht. Ich habe neulich überlegt, ich fahre ja relativ selten Auto. Und wenn ich an der Autobahn fahre, bin ich mal sofort genervt, weil die ja immer alle drängeln und sowas.
Ja, ja.
Und ich glaube, ich wurde noch nie von einer Frau auf der Autobahn irgendwie mit Lichthupe und gedrängelt.
Ja, das ist, glaube ich, und das gibt's, glaube ich, gar nicht.
Glaube ich auch nicht.
Aber ist das auch schon wieder sexistisch, wenn man das sagt? Weil dann sagt man ja quasi so, dass Frauen das nicht machen.
Besser Autobahn?
So, ja, oder als schnell so fahren. So.
Ich habe zuletzt mal ein Bit gesehen von David Letterman. Der irgendwo war, ich weiß nicht, ob er bei...
Das muss alt gewesen sein.
Ich weiß gar nicht, wo er da war. Da wurde er interviewt und da hat er erzählt, wie es war, in Deutschland auf der Autobahn zu fahren.
Ja.
Und der hat gesagt, das ist so krass, er ist auf der linken Spur gefahren. Er hat gesagt, ich bin schon 140 gefahren oder so. Mhm. Und da kommen die von hinten angeschossen. Und so. Also der ist ja so ein Autofreak, der hat sich so krass erschrocken, wie aggro das auf der Autobahn ist.
Ja, das gibt's wohl auch jetzt mittlerweile. Das kann man sich auch auf YouTube reinziehen. Das ist aber auf jeden Fall nichts Gutes für die Welt, auf jeden Fall, weil es gibt diesen Tourismus wohl auch, das quasi angeboten wird. Ja, ja. Du kannst dann als Ami für bis zu 17.000 Euro und dann ist es halt in einem McLaren oder sowas, der gerade noch legal
das
ist.
Das sehe ich
und
lustigerweise dann öfters in Bayern, weil da hast du eh so die klassischen Touren so, alle fahren nach Neuschwanstein.
Genau, diese bestimmten Stellen.
Und da hast du ganz oft halt so Chinesen, die halt in so Porsches dann fahren.
Ja, genau.
Die stehen immer so zu fünft mit ihren fünf Autos an der Tankstelle und dann geht's halt weiter.
Also es ist echt, also das ist, da habe ich wirklich auch kein Nullverständnis für. Das ist einfach, das ist das Allerdümmste. Und die Leute, die solche Sachen veranstalten, also die sind nicht die normale Birne, weil das ist auch echt gefährlich. Und dann fahren die da und die haben auch gar keine Erfahrung mit sowas. Und da gibt es dieses Video von so einer Amerikanerin und die sagt, dann fährt er irgendwie 200 in so einem Porsche oder sowas. Und dann so, why is this legal? Oh my God, it's like so fucking fast. Und ich denke mir so, ja, das ist jetzt der Moment, wo du jetzt wieder rechts rüber musst, weil das ist nicht cool. Aber ja, aber ich bin voll bei dir, diese Typen, die da hupen, ich werde immer richtig aggressiv auf der Autobahn, weil ist keine gute Eigenschaft von mir, aber ich krieg die auch, jetzt bin ich 35, krieg die eh nicht mehr weg, also da müsste ich nochmal zur Therapie gehen ein paar Jahre, aber ich nehme ja immer sowas persönlich so, was ja völlig unnötig, also völlig unlogisch ist. Ich weiß pragmatisch gesehen, dass es unlogisch ist. Ja. Natürlich, wenn da jemand nervt auf der Autobahn, dann will der ja natürlich nicht mir was persönlich, sondern ich kann aber nichts dafür, dass einfach, ich nehme das so auf, der bedrängt mich hier gerade so und dann will man sich auch drauf einlassen, dumm, und dann will man auch nochmal überholen, dann will ich den teilweise auch nochmal so extra, nochmal so schnell fahren, dass ich den auch angucken kann, ich will sehen, wer ist das, der mich gerade so, was völlig jenseits von jeder Logik ist, warum soll ich das machen? Ich könnte doch eigentlich, und ich wäre lieber die Person, die dann rechts fährt und einfach sich nicht stressen lässt. Naja. Aber ich meine, wenn es dich auch stresst, heißt, jeder hat das ja wahrscheinlich ein bisschen in sich. Das ist klar, einfach nervt.
Weil das ja auch so ein krasses Drängeln ist. Und das ist ja dann auch gefährlich, weil die einem das Gefühl vermitteln, so wenn du nicht weg bist, dann ramme ich dich hier von der Straße. Genau. Ja, genau. Aber weißt, sie würden es wahrscheinlich nicht machen, aber es fühlt sich halt immer so an.
Ja.
Die würden es ja vor allem deswegen nicht machen, weil sie Angst haben um ihre Stoßstange.
Ja.
Das ist auch so bescheuert. In allen Ländern, ich glaube, in wirklich allen Ländern außer in Deutschland begreift man die Stoßstange ja, also
als
literally.
Schutz.
Also das, was sie bedeutet, nämlich da kann man sich ruhig mal stoßen.
Ja, ja.
Wenn aber in Deutschland an der Stoßstange auch nur irgendwie so ein Gummistreifen ist oder so, dann flippen die aus. Oh Mann, das Auto ist schon 25% weniger wert, wenn ich vom Hof fahre. Ja. Jetzt ist es noch mal 50% weniger wert und so.
Dann vielleicht gibt es ja irgendwo auch Anstoßstangen. Dann ist es so, beim Autoscooter wahrscheinlich.
Na.
Dann ist es dafür gedacht, ne?
Ja. Ja, das finde ich immer, dieser deutsche Autofetisch, naja, ist auch, diese deutschen Klischees sind auch irgendwie langweilig.
Ich finde es auch mega stressig, ich bin auch mal mega, also abgesehen von diesem ganzen Drängelquatsch, auf der Autobahn fahren finde ich wahnsinnig anstrengend. Ich bin nach 2 Stunden Autobahn fahren, habe ich echt, mein Rücken schwitzt, ich muss mich echt irgendwie strecken und so, ich finde das einfach wahnsinnig anstrengend, obwohl man ja eigentlich, wenn man sich so ein bisschen zurückhält und 120 fährt und ein bisschen Radio hört und einfach rechts nur sich hält, ist einfach eigentlich easy, aber es ist ein wahnsinniger, für mich ist das irgendwie echt so ein richtiger psychischer Stress
auf der Autobahn,
das ist sehr anstrengend alles.
Also so eine, ich fände so eine Geschwindigkeitsbegrenzung deutschlandweit auf der Autobahn auch völlig in Ordnung, also abgesehen davon, dass es die Umwelt extrem entlasten würde und die Unfall Zahlen runterschrauben würde.
Aber vielleicht ein bisschen höher, vielleicht so 180 oder sowas.
Ja, 180 ist immer noch verrückt.
Ja.
Aber ich find's so lustig, immer den Vergleich, der ja wirklich gut passt, dass bei den Deutschen so das Auto, so Freiheit und auch dieses gerade das Geschwindigkeits, dass es die Begrenzung nicht gibt, dass das so gut passt, wie die Amis mit Waffen umgehen.
Naja.
Dass die ganze Welt das so verrückt findet.
Naja.
Wie in Deutschland auch das einzige Land, neben irgendwie noch, ich glaube, Indien oder sowas, die ja auch keine Geschwindigkeit, und irgendwo noch eine kleine Insel. Naja. Die, alle anderen haben halt alle.
Ja, aber so Pferdekarren fährt halt auch nicht mehr. Ja,
aber dass auch so Politiker sich nicht trauen, da überhaupt drüber zu sprechen, weil sie sofort so wissen, dass die Lobby Leute sich alle aufregen.
Ja, weil die selber aber auch die ganze Zeit halt über die Autobahn heizen mit ihren Fahrern da.
Und dann, ja, die Deutschen können ja sehr gut Auto fahren, ja. Also, da braucht man das nicht. Und
besser als die Inder.
Ja. Auf jeden Fall. Aber zu Bollywood lässt sich auch nicht gut heizen, muss ich sagen.
Das stimmt. Dafür können die besser Bollywood besser tanzen als die Deutschen. Nur um das nochmal zu sagen, man kann auch natürlich mit 35 noch Sachen neu lernen und umlernen.
Okay, danke Papa.
Nichts ist fix. Nee, ich habe letztes Jahr das erste Mal dieses Jahr das erste Mal war ich in der Therapie. Und das war mega cool, das hat so Bock gemacht.
Gesprächstherapie oder was?
Ja, genau, Verhaltenstherapie. Und weil es ein paar Sachen an mir auch gibt und gab, die mich genervt haben. Und dann habe ich das, und ich habe mich auch jahrelang darum, ich habe immer gedacht, ah, mein Gott, das kann ich schon irgendwie so und oder habe dann auch gesagt, so, ne, mein Gott, so bin ich halt und so. Und habe das dann mal irgendwie gemacht und das hat so krass Bock gemacht, weil ich plötzlich so in so einem Raum war, wo ich so alles erzählen konnte, ohne dass da jemand eine Meinung zu hat.
Ja.
Also, und das ist so abgefahren, was das ausmacht. Also, dass man jemandem was erzählen kann, die oder der, ist halt dann egal, da überhaupt nicht, also sich gar keine Meinung zu bildet, sondern dir einfach nur sagt, irgendwie, wie man es anders machen könnte oder so.
Ja,
das fand ich echt sehr, sehr beeindruckend. Es war vor allem, was dann auch wie nach, weiß ich nicht, 5 Monaten oder keine Ahnung wie lang, hat die dann zu mir gesagt so, ja, Herr Burkeberg, wir sind eigentlich fertig. Und dann habe ich das so mehreren Freunden erzählt und die alle so, was? Wieso? Hä? Also ganz viele haben es gar nicht gerafft, dass man da einfach auch, wenn man irgendwo an so einem Ziel ankommt oder einem Punkt ankommt, dass dann natürlich auch die Therapeutin oder der Therapeut sagen kann, ja, also von mir gibt es jetzt nicht mehr viel, was ich Ihnen noch erzählen kann. Und so. Das war echt super interessante Erfahrung.
Ich finde das auch total interessant, dass es überhaupt dieses, dass es halt kein Gespräch ist und nicht so ein quasi Geben und Nehmen, sondern einfach, jetzt geht es einfach mal nur um dich und deine Probleme und überlegen, woher das kommt.
Naja.
Und das finde ich so krass. Und ich finde, eigentlich sollte das sowas sein, dass jeder einmal im Jahr irgendwie, wo man eine halbe Stunde kurz redet, so, das nervt mich an mir, warum ist es so und so? Das hat ja jeder sowas und auch mit Familiengefügen und so, das ist bei mir irgendwie so, dass du denkst so, wo kommt das eigentlich her, warum bin ich so, wie ich bin und irgendwie, je länger man drüber nachdenkt oder darüber redet, umso mehr merkt man ja dann auch, woher das kommt und so,
total.
Das hilft total.
Genau, total.
Und wenn man einmal verstanden hat, warum man so reagiert, kann man ja ganz anders mit umgehen.
Ich finde auch immer, das müsste ja auch eigentlich eine Kassenleistung sein, also eigentlich ist das
absolut.
Eigentlich müsste das auch verpflichtend, müsste das jeder alle 10 Jahre mal so ein Check-up machen oder so.
Na, verpflichtend finde ich ein bisschen heftig, aber es sollte auf jeden Fall einfacher zugänglich sein, weil ich habe auch schon eine Gesprächstherapie gemacht, weil ich ja, habe ich ja schon öfter erzählt, habe ich auch schon Moin Moin erzählt, ich gehe da auch gerne öffentlich mit. Ich hatte also Angstattacken und sowas, eine Zeit lang, oder so Angststörungen halt. Und das habe ich auch eigentlich mehr oder weniger nur durch eine Gesprächstherapie hingekriegt. Bei mir war es ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Ich hatte eine andere Erfahrung. Man muss ja ein bisschen, du hast vielleicht Glück gehabt, glaube ich, dass du einfach gegroovt hast mit deiner Therapeutin oder Therapeut. Das ist ja auch noch so ein Faktor. Worauf ich aber hinaus will, ist, um das jetzt kurz abzukürzen, ist, dass ich glaube, das wäre super, wenn man das irgendwie, also nicht verbindlich, sondern das dann leichter zugänglicher macht, damit, wenn du das anfängst und du merkst, dass das vibet irgendwie gar nicht, dass du dann nicht wieder 50 Formulare und auf eine Warteliste kommst und 30 und das ist wirklich echt krass, weil neulich hatte ich auch wieder so einen Fall, wo ich auch schon wieder gemerkt habe, so leichte Sachen creepen bei mir wieder durch, so gerade nach der Kündigung bei Rocket Beans und so, habe ich auch schon wieder so eine Phase gehabt, wo ich dachte, ja, fühlt sich schon ein bisschen deprimierend an alles so und das war jetzt nicht akut, ja, du bist ja nicht so, ich glaube, das ist das Problem in Deutschland oder generell überall auf der Welt, dass die Leute immer denken, ja, das ist nur wirklich, muss akut werden, damit ich was tun muss, so, ich muss echt so, ich komme gar nicht mehr aus dem Bett oder, und das ist ja das Falsche, so, du musst ja schon, wenn es dich leicht stört, wie, es ist nicht wie eine Erkältung, dann gehst du auch nicht zum Arzt, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil wie bei einer Erkältung. Ja. Wenn es reincreept, dann musst du eigentlich hingehen, weil dann kann man das schnell haben. Und das ist wahnsinnig schwer in Deutschland gemacht. Ich habe Ewigkeiten gebraucht. Ich musste da auch so echt so einen Wisch erstmal holen von meinem Hausarzt, der quasi bestätigt, da besteht Grund für Therapie. Und meine Hautärztin auch noch so zu mir so, ja, ich mache das Ihnen jetzt ganz ehrlich, ne, weil ich weiß, wir wissen beide, also Sie haben jetzt kein akutes Bedürfnis, aber ich mache Ihnen das, dann kommen Sie schneller ran und so. Und da musst du erst sowas machen und dann musst du es einschicken, Krankenkasse, guckt sich das nochmal an und weiß nicht genau, was es ist und so. Und ja, also das ist echt so ein Thema, da bin ich auch, habe ich echt Leidenschaft. Ey.
Das finde ich auch bescheuert. Ich finde auch, ich finde völlig bescheuert, dass sozusagen irgendwie Mental Health als Erkrankung oder auch als
nicht wirklich akzeptiert
als Problemfall oder so ganz anders behandelt wird als jede andere Form von Gesundheit oder Ungesundheit. Ja. Das ist völlig bescheuert, weil natürlich auch die geistige Gesundheit genauso viel Einfluss auf das Leben und auch auf die Länge und Dauer des Lebens und die Gesundheit des Menschen hat, wie jede Erkältung, jede andere körperliche Symptome auch. Ja. Also
das finde ich immer so lustig, dass du heißt, ey, ist doch egal, wie du aussiehst, wichtig ist doch, dass es dir innerlich gut geht und dann nicht nur, ja, aber wenn ich jetzt sage, ich muss innerlich mal zum Arzt, dann bist du mal da. Also zum Glück muss man, also es, wie du schon sagst, es ist schlimm, dass es super kompliziert ist und dass es natürlich dann auch wahnsinnig lange Wartelisten gibt und sowas. Aber ich finde zum Glück, dass man so langsam merkt, dass das so generationsmäßig, die Generation vor uns, bei dem war das ja noch so, dass das
Tabu.
So krass, also einmal Tabu und dass du wirklich verrückt bist.
Ja, ja, genau.
Ist, ne? Du bist eigentlich so einer, der irgendwie nachts rumschreit.
Schwäche, das ist halt galt als Schwäche zeigen und das sollte man nicht machen. Ja,
aber auch, dass es so ein super Sonderling-Ding ist. Aber mittlerweile ist es schon, also überhaupt, dass man offen drüber redet und so, das ist schon sowas, also das ist auch immer mehr als überhaupt auch normalos als Möglichkeit so in den Sinn kommt, dass man es irgendwann machen könnte.
Ja, stimmt. Ich glaube, die Generation, die jetzt nachkommt, also die, wenn ich wahrscheinlich jetzt 40, 50 bin, dann wird das wahrscheinlich wieder deutlich normaler sein oder zugänglicher sein oder so, hoffe ich auf jeden Fall. Aber man muss natürlich aufpassen, dass es darf halt nicht auch zu so Hypochondor-Ding werden, dass quasi jeder mit dem kleinsten Problem so meint, er muss jetzt zur Gesprächstherapie. Weißt du, es muss schon auch klar sein, finde ich. Also nicht, dass ich will mich jetzt nicht selber widersprechen, dass ich meinte, das sollte leicht zugänglich sein für jeden. Aber ich glaube, man muss schon auch ein bisschen unterscheiden zwischen, da ist wirklich Bedarf sozusagen, an etwas zu arbeiten. Ich finde es irgendwie jetzt, ne, also ich denke gerade in Richtung, wenn man jetzt das Gesundheitsreform da machen würde und das irgendwie so integriert, ich glaube, das wird auch dann viel ausgenutzt von Leuten, die einfach nur Liebeskummer oder sowas haben oder keine Ahnung.
Ja,
oder
aber ich glaube,
da nervt mich einer.
Aber ein guter Therapeut erkennt das ja auch.
Erkennt das also wahrscheinlich
der,
dann auch.
Sagt
dann
auch
jeder hat ja irgendwo Probleme, also deep.
Ja, aber wenn sozusagen das System so wäre, dass der Zugang niederschwelliger wäre, dann wäre ein Therapeut ja sozusagen auch ausgebucht und dann müsste der ja nicht jeden Patienten auf Teufel komm raus so lange halten, wie es geht.
Ja.
Und wenn er dann merkt, dass da jemand irgendwie nur irgendwie schlecht geschlafen hat oder so.
Das meinte ich
dann,
damit, genau.
Dann sagt er ja auch so, Entschuldigung, aber da jetzt nehmen Sie sich mal eine Wärmflasche und legen sich hin und dann ist alles wieder gut irgendwie so.
Genau, so meinte ich das auch, genau. Aber um das kurz noch zu erzählen, meine Erfahrung war nämlich anders als deine mit dem Aha-Moment. Also bei mir gab es keinen Abschluss. Ich habe es halt einfach irgendwann abgebrochen, weil ich auch nicht mehr so Bock hatte, gebe ich zu, weil ich habe gemerkt, diese Probleme sind weg. Aber ich habe schon auch gemerkt, da sind noch ganz andere Probleme. Aber da habe ich so gedacht, die reicht jetzt erstmal für mich. Aber bei mir gab es keinen Aha-Moment. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen Zuhörer interessant, der das vielleicht auch schon mal gemacht hat, sondern du hast ja gerade gesagt, als du da warst, hast du quasi Sachen gemerkt, also durch das Gespräch oder durchs Aussprechen oder durch die Fragen, die vom Therapeuten kommen, was so dich triggert oder warum du das und das so machst. Bei mir war das nie, ich wurde nie beantwortet, aber ich habe immer nur gemerkt, dass ich mich besser fühle nach jeder Session. Ja. Und das war so ein ganz weirdes Gefühl, das war so richtig für mich auch total weird, weil ich das nicht erklären konnte. Also ich weiß auch genau, ich bin immer danach zur Tram gelaufen, hatte einfach so ein wirklich ein Gefühl von irgendwie, ich habe irgendwas gerade abgeworfen. Aber nie, es war nie in einem Gespräch irgendwie so, wie man es im Fernsehen sieht, so man hat dann genau ein Thema, wo dann nachgefragt wird, in der Kindheit ist passiert oder das ist das Ding, wovor du Angst hast. Nie. Es war immer nur, ich gehe da hin, ich laber den voll. So, und ich laber ja eh über alle Leute voll, aber auf eine andere Art und Weise und gehe da hin und habe immer gemerkt, mir geht es immer ein bisschen besser danach. Fand ich irgendwie so. Das hat mir mal eine Psychologin, meine Schwester ist ja auch Psychologin, habe ich mal, glaube ich, also kann jetzt auch sein, dass es gefährliches Halbwissen ist, aber ich glaube, ich bin so einer, der halt nach Freud das machen müsste und es dauert dann halt Jahre. Also du musst dann jahrelang Gesprächstherapie machen. So. Und das habe ich dann gedacht, nee, komm, das ist mir zu heftig.
Umso lustiger finde ich es bei der, was ich gerade gesagt habe, die Generation vor uns, die halt so sagen, wer zur Therapie geht, ist verrückt, was die alles für verrückte Ticks haben und so. Die sagen, die sagen, ich brauche das nicht, müsste da nie
total
hin. Was die denn alles für
da so. Da müsste man einiges aufräumen.
Ja. Auch immer. Könntet ihr euch, also ich habe gerade überlegt, ich fände eigentlich eine Kombination aus Therapeut und Elvis-Imitator ganz gut.
Wenn du da immer sitzt und so. Aber auf der linken Spur.
What do you think? 200
km/h.
Genau. What do you think that happened?
Oder jeder Sitzung imitiert er wen anders und man muss irgendwann drauf kommen.
So let's talk about your dad.
Was ist denn nach Elvis das zweithäufig imitierteste? So Kiss wahrscheinlich. Ah,
gute Frage. Kiss.
Darf ich nicht oft imitiert.
Elton John? Nee, auch nicht. Kiss wird schon, doch in Amerika, Kiss ist echt groß, habe ich durch Family Guy und so erfahren.
Ja, viele verkleiden sich als Kiss, aber ich glaube, es gibt nicht viele Kiss
Coverbands
oder Imitatoren. So.
Habe ich gerade verrafft, stimmt, ich dachte gerade an Verkleidung.
Ich würde sagen, was es viel gibt, ist sowas wie so Tina Turner.
Udo Lindenberg gibt es viele.
Udo Lindenberg gibt es wahrscheinlich viele,
da habe ich in so Stadtfesten und so, so oft...
Robbie Williams gibt es, glaube ich, viele mittlerweile. Gibt es, glaube ich, echt viele, die da irgendwie...
Helene Fischer.
Michael Jackson natürlich.
Michael Jackson
häufige nach Elvis.
Oh, da waren gerade ganz viele Leute, die das gerade gehört haben, eine Minute lang richtig so.
Ja.
Michael Jackson, ja, genau. Michael Jackson.
Und auch natürlich sowas wie, wie heißt denn nochmal die Hollywood-Schauspielerin, die Blonde?
Marilyn Monroe
und sowas gibt es auch, weil das ist ja relativ leicht nachgemacht mit dem Schönheitsfleck und diesen Kleidern und so. Dann
Ich habe eine Frau interviewt, die wollte auch was von Marilyn Monroe erzählen und die hat die immer Marilyn Monroe genannt.
So ein Sekt.
Ich war erst so, wer? Und dann habe ich irgendwann gecheckt, dass sie Marilyn Monroe meint.
Mann, ich von dem Moreau.
Ja, und die Marilyn Moreau.
Ja. Ich habe neulich so ein Sender-Programm von einem Comedian gehört, Brooks Whelan heißt der, und ein Bit ging auch Marilyn Monroe, und zwar ihr berühmtes Bild, wo ihr der Rock so hoch fliegt, weil sie auf so einer U-Bahn-Luftschacht steht. Und dann hat er gesagt, wie wenn du halt heute in New York stehst und die Luft so krass aus der U-Bahn geschossen kommt, dass dir dieses T-Shirt hochfliegt. So, wie ekelhaft das eigentlich ist. Und dass das nicht im Moment ist, wo du so sexy dann sondern einfach nur mega ekelhaft ist, weil du so in diesem Dunst stehst.
Genau, und wer in New York war, weiß, dass es auch echt riecht auch nicht gut. Das ist Rattenluft.
Auf Berlin bin ich interessiert.
Ich finde ja immer New York, fand ich immer lustig, gerade wo diese Stellen, wo einfach Dampf auf der Erde kommt, wo ich aber überhaupt nie verstanden habe, warum kommt da eigentlich Dampf, dass die Lösung für die ist einfach diese komischen, langgezogen, wie so Zylinderhüte, so ganz lange, die aber so orange sind, sind einfach so lange, wie so kleine, nicht Chimney, wie heißt
Schornsteine.
Ja. Und das ist so die Lösung, weil damit es nicht wie früher so alles vollnebelt, und die einfach so ein 3 Meter hohes
Ding noch nach oben raus.
Was ist denn das auch?
Weiß ich gar nicht. Aber auch, dass in New York noch wahnsinnig viele Häuser über Wassertanks bewässert werden, die auf dem Dach stehen. Ja. Also und die müssen ja immer auf dem Dach stehen, damit das Wasser nach unten, damit das überhaupt in den Duschen ankommt und so. Aber was das für eine Mittelalter-Methode noch ist.
Was ist überhaupt, wie alt da alles ist, ne?
Da war doch zuletzt in irgendeinem Hotel, sind dann so mehr Gäste vergiftet worden, weil da seit Ewigkeiten so eine Leiche in diesem Wassertank lag und so.
Aber auch kein guter Ort.
Nee, aber es stimmt, ja, das ist echt alles so ein bisschen altmodisch da. Und da gibt es auch ein ganz tolles Bit von Louis C.K., aber über den darf man ja nicht mehr reden und so, aber ich sage trotzdem kurz dieses Bit, weil er da meint, es geht darum, dass er irgendwie so einen Schokoriegel auf der Straße in New York aufgemacht hat und gegessen hat und den auf die Straße geworfen hat, so, also einfach als Reflex natürlich, und seine Kinder waren dabei, und er meinte auch so, ja, was soll er sein, also es war natürlich jetzt nicht mit Absicht und so, und dann hat ihn jemand so drauf angesprochen, so, hey, do you care about the environment? Und ich finde es clever von ihm, da meint er so, this is not the environment, so, das ist New York, so, wir leben hier auf einem großen Müllhaufen, und wenn ich hier was auf Müllhaufen werfe, dann ist es im Müll, und so fand ich alles nicht, was sich überspitzt, fand ich, wer schon mal in New York war, der weiß, dass es echt so ist, da stinkt es ja auch so krass und so, das fand ich also gerade in Manhattan.
das, ich fand das so interessant, das ist mir nämlich zuletzt passiert, da habe ich mir hier so ein Mietfahrrad genommen, so ein E-Bike, und da ist ja immer so ein Korb vorne dran, und da war so ein bisschen Müll drin. Ich hatte so meinen Beutel dabei und wollte dann irgendwie rein und hatte so Einkäufe und so, wollte den Müll da raus haben, und habe das aber erst in der Fahrt dann irgendwie gesehen. Achso, nee, genau, wollte ihn raus haben, weil der so genervt hat. Das war nur so ein kleiner Deckel von irgendeiner Schnapsflasche oder so, und der hat die ganze Zeit beim Fahren so super laut in diesem Korb geschallt. Und dann habe ich den während der Fahrt einfach rausgeworfen, weil der mich genervt hat und so. Und habe aber sogar, musste mich richtig dazu überwinden und habe überlegt, wann habe ich das letzte Mal einfach so Müll auf die Straße geworfen? Und es ist, also ich habe es, glaube ich, das letzte Mal mit 6 gemacht oder so. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einfach so Müll hatte und den einfach so auf den Boden geworfen habe. Das ist voll krass.
Das ist ein guter Gedanke.
Das ist ja gut so.
Ich glaube, ich kann das als Ire sagen, weil ich weiß nicht, vielleicht war jemand schon mal in Irland, der hier zuhört gerade, dann wird er wissen, dass die Wiesen da auch voll, also gerade in Dublin, sind super oft, ist ein großes Litter, wir haben ein richtiges Litterproblem. Ja. So. Und du findest auch in Irland, findest auch hier gar nicht solche Schilder, einfach so, do not loiter. So. Das sind einfach so ein kleines Piktogrammmännchen, der Müll in den Müll Dings wirft, die Leute heute noch zu sagen, ihr könnt das nicht machen. Es sind immer so süß, sind oft so Süßigkeiten vorbei, aber auch so Jugendliche und sowas. Und bei uns ist das echt ein Problem.
Ja,
und
deswegen ist ja so als Vergleich, so,
also ich glaube, die Deutschen wurden einfach dahingegen echt viel besser erzogen, so schon früh oder so. Ich glaube, weil mir geht's auch so. Ich sehe auch selten irgendwie viel Müll auf der Straße.
Warst du mal an der Bundesstraße oder warst du in einem Park in Berlin?
Ach so, da.
Im Park ist natürlich auch noch was anderes,
wenn du zusammen sitzt. Ich meine jetzt so dieses generell, wenn du jetzt hier rausläufst. So. Und das ist in Irland so, da ist wirklich auf so, einfach die überall quasi, ist immer hier und da eine Packung Mars, hier und da ein Dings. Das ist wirklich so, im Park ist natürlich auch nicht, ist ja nicht entschuldigt dadurch. Die ist auch genauso scheiße.
Ich finde es an Straßen immer krass, wenn ich halt irgendwie Fahrrad fahren gehe und dann bist du irgendwie an so einer Bundesstraße, wie oft da einfach, also die alles voll liegt, weil einfach wahnsinnig Leute ihr Zeug einfach aus dem Auto werfen.
Das finde ich auch so krass an so großen Straßen, dass man immer, wenn man da so viel Müll liegt, kann der ja nur aus dem Auto geworfen sein. Diesen Vorgang finde ich so krass.
Das habe ich ja schon mitbekommen irgendwie. Da habe ich so, was ist das? Und dann ist immer die Entschuldigung, das machen ja Leute weg da, aber ist natürlich nicht
der Fall. Nee, das ist einfach so einer der egoistischsten Dinger. So, die sind einfach so. Auch hier vorne gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob du diesen Altkleidersammlung da kennst, da, wo der Hundenetto ist, da in der Pappelallee. Da ist auch immer einfach so lauter so Zeugs einfach. Die Leute einfach daneben stellen. Also jetzt das Matratze oder sowas oder einfach. Das sind keine Klamotten. Und ich denke mir so, checkt ihr eigentlich, was es ist? Das ist die Altkleidersammlung, das ist eine Spende und es wird dann abgeholt, es kriegen dann Leute, die es brauchen. Da kannst du nicht einfach deinen Müll da hinlegen.
Aber das geht ja schon, also ich bin, und das ist wirklich, glaube ich, eines der deutschesten Dinge in mir, aber wenn ich hier draußen irgendwie den Müll in die Papiertonne werfe und ich sehe, dass in der Papiertonne Plastik drin ist, denke ich jedes Mal, wie blöd kann man denn sein?
Ja, mach ich auch nicht, ich mach
das
nicht.
Das ist doch wirklich so einfach, das System. Das raff ich einfach nicht.
Das sind oft, ich weiß, was du meinst, bei mir ist es oft auch bei meinem Altpapier-Ding, da bin ich wohl auch ein bisschen deutsch innerlich, da haben sie, gibt's auch oft, wenn du sowas Elektronisches kaufst oder so, ist halt da, das Ding ist außen halt Pappe, aber da drin sind halt dann so Plastiktüten, Zeugs und so. Das lassen die drin, das lasse ich nie drin. Ich nehme das raus und mach's in den Müll.
Nee, aber hier sind manchmal wirklich Plastikbeutel, die dann in den Müll, weil sie keinen Bock haben, eine andere Mülltonne aufzumachen.
Oh Mann, ich bin so deutsch, dass wir einen Aushang ins Haus gemacht haben, weil Leute mit Plastik in die Biotonne geschmissen haben. Auch mit Biomüll in die Plastiktüte und dann in die Biotonne.
Aber vielleicht war das so eine
Sojatüte
oder was
war das? Aber echtes Plastik.
Biotonnen sind schon auch echt eklig, muss ich sagen. Also es ist kein Grund, das da nicht reinzuschmeißen, aber Biotonnen haben mir immer schon Angst gemacht.
Biomüll trenne ich auch noch nicht.
Ich weiß nicht, ich habe die in Berlin noch nie gesehen, aber kennt ihr noch, bei uns in Tübingen gab es diese Komposthaufen. Gab es dann oft auch es gibt so eine Hochhaussiedlung, die bei mir in der Nähe war, wo ich aufgewachsen bin, da gab es halt hinten, wo die Mülleimer sind, so ein Kompostding. Und das hat immer so krass gestunken und ich hatte immer so ein bisschen Angst davor. Das war einfach so, wie ich dachte, wegen Turtles und so, dachte ich, da kommen dann immer so komische Mutantenwesen
raus. Ich fand's auch
im Eierschalen, Mann.
Also es hört aus, so Biotonnen, wenn du die im Sommer aufmachst, dann ist alles voller Würmer.
Ja,
nach einem Tag. Das fand ich immer so krass schon.
Da habe ich auch so traumatische Erfahrungen in Tübingen. Traumatische Erfahrungen. Grüße gehen raus an alle Tübinger, die das Spatzennest kennen. Da habe ich auch mal so einen Mülleimer aufgemacht und da war aber Fleisch drin und so im Sommer. Und dann war da alles voll mit Maden. Das hat mich so fertig gemacht. Das ist so richtig, das kann ich gar nicht haben, sag ich mal. Jetzt habe ich mich da. Irgendwas wollte ich noch sagen. Aber
ich wollte auch noch was sagen, aber ich weiß auch nicht.
Wo waren wir denn jetzt? Lass mal zurückspulen. Wo waren wir denn gerade?
Also, wir waren an der Papiertonne und davor waren wir.
Ich hab's. Also, meins habe ich auf jeden Fall.
Mach du erst eins. Mir fällt meins auch wieder ein.
Sehr gut. Zurückspulen ist super. Hier wegen Aushang. Habe ich jetzt nämlich eine Frage an euch. Okay. Ich bin nämlich kurz davor, meinen ersten Aushang zu machen.
Oh.
Bei mir im Haus. Ich habe nämlich folgendes Problem. Bei mir, ich habe es mittlerweile auch, ihr wisst, also ihr müsst auch, ich muss dazu sagen, ich bin ja wieder Berlin-Donny. Mhm. Wir erinnern uns an vor 3 Jahren. Da war ja oft auch das Thema so, was bei mir im Haus passiert, dass ich so ein bisschen so jemand bin, der so genervt ist von zu lauten Nachbarn. Und
weil deine Nachbarn Sex hatten im Gegensatz
zu dir. Ja, das mit dem Sex-Ding. Und ich habe doch auch mit dem Besen nach oben geklopft, wo das Loch drin ist, was übrigens mein Kumpel Rocky jetzt hat er zugemacht.
Apropos dein Kumpel Rocky, was ist eigentlich mit der Amerikanerin?
Die ist weg. Die Wohnung ist jetzt gerade renoviert, weil das war nur Zwischenmiete und jetzt kommt da jemand Neues rein. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten, okay, was da reinkommt.
Bleibt der Schnitt so wie deine Wohnung?
Ja. Obwohl, du, es wird viel gehämmert gerade. Ich weiß nicht, ob du vielleicht eine Wand rausnehmen.
Ein bisschen flacher gemacht.
Ja. Oder, ja, genau so. Also, pass auf. Und ich habe... ich sag das deswegen dazu, weil dann weiß man ja, dass ich da wirklich, da habe ich ja detektivische Fähigkeiten, werden ja da bei mir kommen die da hoch. Also wenn ich wirklich zum Rain Man so, Rain Man, der Detektiv.
Ja, ich glaube, so ein guter Detektiv war der gar nicht. Ja, aber ich habe mich gerade noch zurückgehalten.
Ein kartenzählender Detektiv. Beautiful Mind, Brain, egal, irgendwas.
Für die Fälle, wo man ja braucht, der schnell Zahlen schätzen kann. Ja.
Also, anyway. Ich habe also rausgefunden, auch relativ schnell, wo das denn herkommt. Und zwar habe ich einen Dude, der telefoniert sehr laut. Und das ist so laut, dass es ist immer auch, also der hat immer auch alle Fenster offen dabei. Mhm. Und ich bin deswegen halt so ein bisschen aggressiv genervt davon, weil ich dann wieder so diese Gene mir drin aktiviert, wo ich denke, sag mal, bist du denn dumm? Checkst du denn nicht, dass es in Berlin in Innenhöfe rein sozusagen der Schall multipliziert wird? Ja. Und hast du noch nie selber andere Leute gehört, dass es nervt? Und das ist immer so Leute, und dies sind die Leute in meinem Leben, die hasse ich am allermeisten. Diese Leute, die einfach Scheuklappen haben, die überhaupt gar nicht, nie dran denken, was vielleicht andere Leute...
Da habe ich auch mal so ein bisschen, also nicht Respekt, aber ich finde es schon immer krass, dass sie das überhaupt können.
Ich will das haben! Ey, mir geht's die ganze Zeit ja so. Das sind die gleiche Art Mensch, die quasi beim Entgegenkommen sozusagen nicht einen Schritt nach links oder nach rechts machen. Ja. Die einfach so ihren Weg laufen und es nicht mal böse meinen. Die sind einfach so in ihrer Welt, die sind so, ich glaube, denen geht's auch gut. Die haben einfach keine Probleme.
Nee, ich glaube, denen geht's nicht gut.
Ja, aber manchmal denke ich das schon so, aber ihr wisst, was ich meine mit solchen Menschen. Ja, einfach so, die denken wirklich, also ist das ja nicht mal Egoismus, einfach so, die haben ja nicht, die, Egoismus wäre ja quasi, wenn die so ein bisschen, nee, Egoismus
ist
nicht,
aber
wenn es böswillig ist und so, aber die können ja nicht mal was dafür, merkst du voll, die denken, haben diese Gene nicht daran zu denken, dass es vielleicht für andere Leute laut sein könnte. Und ich habe mir halt überlegt, ich könnte das mit einem Aushang lösen, dass ich das wirklich, aber höflich formuliere, ich weiß, es ist schon peinlich irgendwie, aber dass ich irgendwie, und ich weiß ja nicht, wie er heißt, so, aber müsste halt irgendwie schreiben, das sind auch eine andere Sprache, die der redet, so, hat man dann einfach so einen Aussagen mit, dear guy, who's always on the telephone, please weißt, be quiet
aber,
oder so.
Du weißt aber nicht, du weißt ja, welche Wohnung bei ihm, oder?
Ich weiß, welche Wohnung, weil ich es mittlerweile sozusagen, einmal hat er doch neulich, da habe ich ihn erwischt, wo die Fenster offen war und man konnte es wirklich direkt ordnen, wo es herkommt. Der wohnt so 3 Wohnungen unter mir und nach rechts, so im Seitenflügel. Das ist, ich krieg den auf jeden Fall voll mit und auch andere Leute, weil das ist wirklich eben der telefoniert in den Innenhof rein, die ganze Zeit.
Ja. Und aber du hast so keine direkte Wand zu ihm oder so.
Nee, ich kann nicht klopfen.
Deswegen. Sonst hättest du auch so eine Mikrowelle vielleicht gegen die Wand schieben können. Dann.
Deswegen habe ich.
Langzeitschäden davon getragen.
Genau. Ich kann entweder so. Also ich habe mir überlegt, ich schneide so Zeitungsbuchstaben aus und mache das dann da, damit er nicht erkennt, von wem es kommt. Ja. Oder halt einfach, ich könnte auch nicht ausdrucken.
Ja, aber auch, ich glaube auch, weiß nicht, ob er deine Handschrift kennt. Ne?
Aber die Frage ist halt, ja, also meine Frage ist im Endeffekt, weil ich meine das wirklich ernst, das klingt so wie so ein Gag, aber kann man das bringen oder nicht? Sollte man das lassen?
Du kannst.
Bin ich so ein Spießer geworden?
Aber ich finde es gar nicht spießig, wenn man halt, also es ist ja assi irgendwie, es ist ja nervig. Ja. Ich würde nur vielleicht nicht gleich einen Aussagen machen, so im Haus, sondern ihm das halt einwerfen, so einen Briefkasten.
ihm geben, so okay. So. Nee, hier ist der Brief und dann schnell wegrennen. Aber ihm geben, während man so Schallschutz-Ohrhörer anhat. So,
und so eine Brille mit so einer Nase und so einem Schnurrbart.
Und so ein Anzug, wie die immer so im Atomkraftwerk anhaben und ja, so, wo man dann ganz schnell weg kann.
oder so wie so Stahl, so Leute, die im Stahlwerk arbeiten, weißt du, diese silbernen Anzüge.
Gut, finde ich auch, wenn du so den Aushang machst und machst das alles mit Computer geschrieben, aber dann machst du so mit verschiedenen Kugelschreibern so, fälschst du die Unterschriften von allen, die im Haus wohnen. die Hausgemeinschaft und so.
Das genau. Herzlichst deine Nachbarn. Ja, genau.
Familie schon so, aus dem 4. OG.
Inge.
Ich weiß so, als ich damals in Köln gewohnt habe, so mit Mitte 20, ich auf so einem Hinterhof mit so Freunden zusammen, da haben wir auch super oft Partys gemacht und irgendwann morgens stehe ich so auf und gehe so auf den Hof und dann und da war so ein großer Tisch, wo auch immer so Getränke und alles standen und dann liegt da so ein großer Zettel und dann lese ich den so und dann steht da irgendwie so, wir werden diesen Krach nicht weiter hinnehmen, das nächste Mal werden wir die Polizei rufen, wir werden das auch dem Vermieter melden und dann war es unterschrieben mit Interessengemeinschaft XY-Straße 10 ja. gegen Mieter der Straße 10a bis D und so. Und es war so lustig, dass die dann dass sie das dann Interessengemeinschaft genannt haben. Wir haben uns so bepisst zu lachen und wir haben dann so die ganzen Unterschriften darunter gesehen und eine konnte man lesen. Und den Namen haben wir dann halt jeden Abend gerufen, wenn wir am Hof saßen. Es war sehr assi, aber es war tatsächlich auch ein bisschen lustig. Und diese Interessengemeinschaft ist, glaube ich, schnell wieder aufgelöst.
Das finde ich ja witzig. Und habt ihr das einfach, also während ihr eh laut war, das einfach immer wieder reingerufen? Ja,
es war total albern. Also es war wirklich völlig alberner Brief irgendwie. Also das konnte man wirklich gar nicht ernst nehmen. Und so halt, wir haben jetzt auch nicht jeden Abend da Partys gemacht und so. So halt zwischen, wir haben immer wieder so Cocktailpartys und so besondere Feste und so ausgedacht und so.
Gibt's auf Cocktailpartys eigentlich immer Cocktails? Also ist es sozusagen, ist wahrscheinlich so entstanden, aber eine Cocktailparty heißt jetzt nicht automatisch jetzt, dass es Cocktail, also das ist nicht eine Party, wo alle Cocktails trinken, oder?
Ich dachte schon, dass das so der Sinn einer Cocktailparty ist.
Was ist da noch so?
Weiß ich jetzt dazu so.
So Bast-Deko oder was?
Ich dachte, das ist halt dann so ganz wie so mit Cocktailsoße und so Schrimps und so. So als für die Nicht-Alkohol trinken.
Oder Krabben-Cocktail oder was?
Ja, so Krabben-Cocktail.
Oder Krabben-Cocktail.
Oder Cocktail-Sauce gibt's doch irgendwie. Warum Cocktailsoße heißt ja auch nicht, das ist ja kein Cocktail. Also was ist überhaupt ein Cocktail? Ich keine Ahnung. Ja, Drink ist kein Cocktail. Ein Drink ist ein Gin Tonic, oder was? Ein Cocktail ist ein
Longdrink.
Oh Gott, das ist ja doch
geil. Was ist der Unterschied zwischen Longdrink und Cocktail?
Keine, ich weiß nicht hundertprozentig. Ich glaube, Longdrinks sind sozusagen verlängerte Drinks. Also du hast quasi den Alkohol, der dann mit etwas aufgefüllt wird. Okay. Du hast Wodka Lemon, du hast Gin Tonic, wo der Gin mit Tonic aufgefüllt wird. So, das ist, glaube ich, die Idee von Longdrinks. Und Cocktails sind halt viele verschiedene Zutaten. Die da, ja, sind viele verschiedene Zutaten, die da irgendwie zusammen.
Long Island Iced Tea?
Auch.
Dein Favorite?
Ist das mein Favorite Long
Island? Hast du es nicht mal gesagt, dass du die geil findest oder so?
Ach, der ist natürlich sehr effizient.
Ja.
Den hat ja Hemingway wohl angeblich erfunden.
Ja.
Weil Long Island Iced Tea ist alle klaren, die es an der Bar gibt, aber dann mit Cola aufgefüllt.
Würdest du sagen, Spezi ein Cocktail oder ein Longdrink?
Eigentlich, laut der Definition wäre es dann Longdrink.
Longdrink, ja.
Aber es ist halt halb-halb.
Ja, ne? Aber es ist ja eigentlich Cola mit Fanta aufgefüllt. Ja.
Aber ist es genau halb-halb?
Ja.
Spezi, gibt
es kein Reinheitsgebot.
Wird im Cola-Werk halt geheim gehalten und so. Glaubt ihr wirklich jemand hat dieses Rezept irgendwo? Das wird, oder ist es irgendwo im Safe oder sowas? Es gibt wirklich das Rezept für Coca-Cola oder was? Sozusagen aufgeschrieben irgendwo oder so. Weil das ist ja wohl tatsächlich ein bestimmtes Rezept, was ja krass geheim gehalten wird und wo es ja wirklich Industriespionage gibt und sowas.
Ja, mittlerweile. Also ich glaube mittlerweile, jeder kann in einem mittelguten Labor einfach alle Bestandteile auseinandernehmen und genau nachgucken.
Coca-Cola glaube ich tatsächlich nicht.
Doch,
ich glaube. Wie so ein Passwort knacken so. Natürlich weiß man, an die Stelle kommt auf jeden Fall, kann das hinkommen und so, aber durch Kombinatorik wird das ja exponentiell viel, weil wenn du nur von dem einen ein bisschen weniger, von dem anderen ein bisschen viel, das muss ja tausend.
Ich glaube eher, dass mittlerweile sogar so ist, dass die exakte Zusammensetzung unter Copyright ist und dass du dann verklagt hast.
Das heißt, wenn jemand...
Also so wird es heute wahrscheinlich sein. Ne?
Glaube ja.
Ah ja. Das finde ich auch interessant.
Das sieht man auch,
ich mir halt gerade vorstelle, wie die Abteilung bei Cola aussieht, die quasi das überprüfen muss. So. Die kriegen dann so Meldungen rein, hier ist aus Sri Lanka, keine Ahnung woher, so, Leute, ich wollte euch mal anrufen. Ich habe hier eine Cola, die heißt irgendwie Labba Labba Cola, die schmeckt aber genau wie eure. Und ich bin echt ein guter Bürger, deswegen rufe ich da gerne mal an. So, weil ich bin großer Kunde, ich habe schon Aussagen gemacht, genau. Und hier ist die Interesse. Interessensgemeinschaft Lava Lava Cola gegen die Interessensgemeinschaft Coca-Cola. Ja. Wir checken, was ich meine. Da müsste sich ja überhaupt jemand erst melden bei denen und sagen, dass, und da muss es einer probieren. Dann fliegt da einer nach Sri Lanka. Das habe ich jetzt einfach als Beispiel mal aufgeschrieben.
Ja, das muss, glaube ich, laboranalytisch geklärt werden. Ja. Das kann, glaube ich, keiner schmecken.
Ja.
Ich glaube nicht, dass man das schmecken kann.
Ich glaube, jemand, der 20 Jahre bei Coca-Cola in der Abteilung arbeitet, der kann das schmecken. Und der macht auch immer, wenn es nicht genau ist, macht er so. Pff.
Was?
Und vorher,
das soll Cola sein?
Und vorher ganz lang.
Ja, genau. Und er hält es auch ins Licht und so.
Es gab ja früher in den 80ern gab es als Werbekampagne von Pepsi den Mach den Pepsi-Test.
Ja.
Wo so drei Colas in so, also so ohne Label und dann sollte man alle drei probieren und dann haben die Leute in der Werbung gesagt, oh, die schmeckt am besten und dann hat er den Zylinder weggenommen, dann war es natürlich Pepsi. Und der wurde dann irgendwann auch mal in der Wesselinger Fußgängerzone gemacht. Nicht für den Werbespot, aber so als Promoaktion wurde in der Wesselinger Fußgängerzone, das war ich noch ganz zu oben, wo die Flachfänglerstraße anfängt, gegenüber vom Ringkaufhaus damals. Da war so ein Supermarkt auf der Ecke und da wurde der Cola, der Pepsi-Test gemacht. Und das war für uns alle aufregend, weil wir kannten das alle aus der Werbung. Und das wäre genauso aufregend gewesen, wenn jemand mit diesem riesen, mit dieser riesen Rick Spermint-Gum-Packung unter dem Arm durch die Stadt gelaufen wäre. So genau. Aufregend war das. Und dann bin ich dahin, dann konnte ich auch den Pepsi-Test machen. Und ich glaube, der Trick war, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, dass sie einfach bei den anderen beiden, also sie haben nicht nur so Aldi Kinder-Cola dafür genommen, sondern auch noch so die ganze Kohlensäure raus. Und nur bei der Pepsi, die war dann halt so super frisch und so. Also es war so mega offensichtlich, welche hier gerade die leckerste Cola ist. Ja.
Also in der ist Blumenerde drin.
Einfach in einem so einfach das Scheiße drin. So komplett können sie. Das schmeckt irgendwie. Also es riecht auch. Was? Aber das können die, das haben die doch nicht wirklich. Doch, doch. Scheiße. Gerade Scheiße getrunken.
Und dann so ein Typ so, oh, die finde ich am leckersten.
Genau, so ein Bauer. So ein ganz Weirdo.
So ein Bauer mit so einem Strohhalm. Mit so einem, genau. Strohhut und so einem Strohhalm.
Banjo.
Und so einer Latzhose.
Banjo dabei. Oh, lecker.
Was ist da genau drin?
Das schmeckt ja besser als bei uns auf dem Haus.
Ja, der hat auf jeden Fall irgendwie einen amerikanischen Akzent.
Dann läuft er auch mit der Banjo so weg. Und die ganzen Marketing-Leute so, was ist denn da? Was war das?
Aber es wäre konsequent, ja.
Herrlich.
Aber ich merke schon allein, wie ich da gerade diese Geschichte von dir wahrgenommen habe, dass ich wirklich so ein Opfer für so Marketing-Sachen bin. Mhm. Obwohl ich eigentlich selber sowas irgendwie so halb jobmäßig mache, aber ich wäre selber nicht auf die Idee gekommen, weil ich hätte jetzt gedacht so, ja, die machen halt einfach, die manipulieren einfach das, wie es gefilmt ist und tun nur die Leute zeigen, die halt einfach Pepsi genommen haben. Aber weißt du, das ist eigentlich viel logischer und darauf wäre ich nicht mal gekommen, so, ja, wir machen einfach die anderen beiden ekelhaft. Und dann,
ich habe auch, glaube ich, zuletzt irgendwo wieder einen Pepsi-Test gesehen. Ich glaube, das gibt's wieder als Kampagne. Ich überlege gerade, ob es auf dem Lollapalooza war oder so, aber irgendwo habe ich das mal wieder gesehen, habe ich gedacht, ach, guck mal, krass, das gibt's wieder. Ich glaube, das gibt den Pepsi-Test wieder.
Ich finde ja, Pepsi aus der Dose eiskalt ist immer noch besser als jede andere Art von Coca-Cola. Mhm. Das hat mich echt geprägt, weil die Dosen früher diese geile
Die 0,5-Dosen auch.
Ja, und die hatten auch
die Pepsi Crystal.
Ja, das war etwas farblose, ne? Ja, super. Nee, aber ansonsten immer gerne Coca-Cola, bei mir jedenfalls. Coca-Cola Zero, ich bin ja ein bisschen süchtig.
Coca-Cola finde ich interessant, dass sie gerade so einen geilen Retro-Trip fahren. Das ist gerade sehr viele diese Flaschen. Ja. Es gibt sogar 1 Liter Glasflaschen mit.
Ja, von denen habe ich schon mal erzählt, genau. Die sind sehr schwer und sehr unpraktisch.
Das war ja auch irgendwie so, ich glaube, das war auch so ein bisschen so auf der Stranger Things Welle, ne? Ich glaube, bei Stranger Things war das immer gesehen und dann haben sie es irgendwie auch noch
Da war es aber viel Pepsi. Das ist immer komischerweise bei diesen 80er Jahren, auch bei, gut, damals war es nicht gewollt, es waren in den 80ern halt so Zurück in die Zukunft 2 oder sowas oder bei E.T. und so, es sind immer Pepsi-Dosen.
Ja, Pepsi hatte dann einen größeren Zugang zu Popkultur. Ja. Michael Jackson war ja auch Pepsi und so.
Und Britney Spears später? Hat dann auch Pepsi gemacht.
Es war wohl auch so, dass in den 80ern war es wohl so, dass Pepsi in Amerika größer war als Coca-Cola.
Ja, war sie auch.
Was unter anderem auch daran lag, dass die offizieller Lieferant der Army waren. Ah. Die haben die komplette Army beliefert und das alleine hat schon so viel ausgemacht in den Verkäufen.
Ich finde es auch so verrückt, dass Pepsi, also die PepsiCo ist ja, glaube ich, da gehört ja alles
Miranda.
Mögliche. Nee, also da gehören ja, ist, glaube ich, der.
Ja, weiß ich halt.
Nee, ist, glaube ich. Erster, ich weiß nicht, ob die erste oder.
Bisschen Knowledge gedroppt. Ja.
Ah, du hast PepsiCo gesagt. Miranda. Herm Schwippschwapp.
Lass Miranda, denn sie will.
Seven Up. Nee, dass sie der, ich weiß nicht, ob größte oder zweitgrößte Lebensmittelhersteller der Welt sind.
Naja.
Das finde ich verrückt. Vor oder nach Nestle, weiß ich nicht.
Hier, apropos Armee. Ich habe so ein. Das ist ein interessanter Anfang. Ich muss euch was empfehlen. Ich habe ein neues YouTube-Phänomen gefunden. Ich habe ja hier schon einige gedroppt, die gut waren. Ja? Ich erinnere gerne an mein Magic Sand-Zeugs, wo man Leute einfach nur darüber braucht, wie sie dieses geile Magic Sand benutzen. Ja. Oder halt Seifen schneiden.
Klar.
Also können viele Leute behaupten, was sie wollen. Das habe ich groß gemacht. Seifenschneiden habe ich groß gemacht. Also ja. ASMR-Seifenschneiden. Und ich habe was Neues entdeckt. Und es ist wirklich, ich finde es der Hammer. Es ist so weird. Und ich bin mega durch Zufall drüber gestoppt. Und ich habe nicht den Ansatz der Ahnung, warum mir das YouTube in meine YouTube-Timeline geschmissen hat. Und zwar ist es...
Kekswichsen.
Nee. Nee, das ist bei mir schon länger drin. Das hab ich ja, da habe ich ja ganze Playlisten. Es gibt einen Dude, mir fällt jetzt nicht mal sein Kanalname ein, das tut mir leid, aber man kann es einfach mal bei YouTube eingeben. Es geht um so einen Dude, der testet Militärrationen, Rations.
Ah ja.
Sozusagen. Ah, ja. Der macht dann so ein Original aus den 52, aus Vietnam zum Beispiel, irgendwie aus den 70ern, eine original erhaltene, was die GIs bekommen
weil
haben.
Weil die ja so lange auch halten sollen.
Genau,
so,
und das ist total interessant. Und ja, der hat cool. teilweise Sachen aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg, aber auch moderne Sachen. Ey, und ich sag dir, ich habe extra was für dich, Nils. Die aktuelle, da steht immer so, Emergency Ration und dann für welche Art der Soldaten und dann welches Jahr. Und von 2014, was recht aktuell ist, was man noch essen kann, der isst es dann auch, wenn man es essen kann, von der italienischen Armee. Hammergeil. Da ist so eine Minestrone drin, da ist ein Original, da ist ein kleines Schnaps drin, da ist ein kleines Stückchen Rotwein und so ein kleines Schnapsding für nach dem Essen und ein Espresso und sowas. Der war so wirklich so perfektes. Und das ist echt der Hammer und der kocht das dann so. Und es ist eine ganz neue Welt für mich. Ich habe zig von den Videos schon geguckt, weil es gibt wohl dieses Erhitzungssystem, das heißt Ration Heating, Heating irgendwas. Und das ist irgendwie so ein Lithium, irgendwas, so, und da ist so ein Ding drin. Und das, wenn du da Wasser drauf kippst, dann ist es eine Reaktion, es reagiert mit dem Wasser. Dann machst du das alles in diese Tüte und machst die Tüte oben zu. Und dann ist es wie so ein Ofen. Und ich finde das voll faszinierend. Das heißt, du kannst auch in, weiß ich nicht, wenn du in the field bist als Soldat irgendwo, konntest du halt damals schon in den 70ern einfach dir ohne Flamme.
Naja.
So ein Ding kochen. Und also die war auch allein dieses fand ich geil mit diesem aus Vietnam oder sowas, da macht er das auf und da waren einfach so, das ist so wie von den Filmen, so für die GIs war so eine Packung Marlboro drin. Naja. So original 70er Marlboro, so eine ganz dünne Packung und Streichhölzer krass,
wie
und so.
Wie viele Firmen da so reingekommen sind.
Ja.
So, wie die, also ich glaube auch Tabasco ist auch dadurch groß geworden, dass sie auch so kleine Chiclets, Fläschchen an die
Chiclets, die Kaugummis, kennt man, die sind seit jeher bei den Armee, in die sind immer so zwei Chiclets drin, die immer so ein kleines, zu jedem, also in jede Ration Pack, ich habe mittlerweile so viel schon gesehen, gibt es auch immer so eins, ein bisschen wie beim Flugzeug sozusagen, so eine Art Essentials oder sowas. Da ist halt Besteck drin, da ist Salz, Zucker, für die Zahnstocher und so Krams. Ja. Und kann ich echt empfehlen. Also es ist wirklich total interessant. Und der macht dann auch so Sachen so aus dem Ersten Weltkrieg auf und beschreibt halt, dass es jetzt auch schon ein bisschen stinkt und so. Ja. Irgendwie ist trotzdem, es ist ja trotzdem interessant, ist ja voll so Teil der Geschichte.
War nicht auch M&M's da erfunden, weil die quasi den Soldaten Schokolade geben, aber damit die nicht in die Händen schmilzt.
Das kann gut sein, tatsächlich. Das sind viele so Sachen, so auch Chocolate Bars irgendwie aus dem. Und er meinte dann auch so, gerade so 50er, 60er Sachen, dass die halt total intensiver schmecken, die Sachen und sowas, weil da einfach viel mehr, also da wurde halt nicht Sirup verwendet, so heutzutage ist ja, glaube ich, in Amerika viel dieses Zucker-Einsatz.
Corn Syrup.
Genau, und da wurde halt echter Zucker, das wird auch in dem, da gibt es auch so ein Stephen King Buch, ich weiß gerade den Namen gerade vergessen, wo er so ein Loch hat in so einem Diner und immer sozusagen die 50er Jahre zurück kann.
Diese Kennedy-Story.
Genau, da erzählt er da auch immer so, dass der Milkshake allein so unfassbar krass geschmeckt hat, so, weil da einfach so ganz viel anders gemacht worden ist und so. Aber das mal nur so dazu, also das kann ich echt empfehlen. Irgendwas, einfach eingeben, Ration, Military Ration und dann findest du gleich das eine Dude, das ist ganz
witzig. Da gab es auch mal vor ein paar Jahren, gab es so eine Retro-Edition Pepsi mit dem 80er Jahre, also in Dosen, wo die Dose original aussah wie die 80er Jahre Pepsi-Dosen und da stand dann sogar auf einem großen Banner drauf, Made with Real Sugar.
Ja, das war nämlich dann irgendwie so eine Zeit, ne?
Also, das ist so eine krasse, also in Amerika ist die Zuckerindustrie so krass, dass die sogar Zucker ersetzen, weil da so viel Zucker konsumiert wird. Das finde ich schon echt
richtig krass. Das ist Coca-Cola als das amerikanischste Produkt überhaupt, dass die mittlerweile auch in der Cola halt diesen Corn Syrup drin haben als Zuckersatz.
Ja.
Und dass deswegen jetzt Leute, das ist mittlerweile schon normal, dass Leute sich aus Mexiko Cola reimportieren, weil da halt richtiger Zucker ist. Das finde ich so witzig, dass das amerikanischste Produkt überhaupt so zurückimportiert wird.
Aber ich finde, man schmeckt schon den Unterschied. Ich weiß noch, als ich beim ersten Mal in Amerika war, gerade so Cola und Fanta und sowas, das schmeckt schon krass anders als hier. Also ist ein ganz anderer.
Ja, überhaupt alles finde ich also so verrückt. Also ich war da jetzt auch nur in einer Woche in New York. Was sie einfach so in Sachen Essen einfach so gemacht haben, das ist einfach alles so überdreht und ist halt einfach kein Essen mehr so, ne? Was man da so kriegt.
Ich habe auch mal das Gefühl gehabt, dass Amerikaner so generell einfach größere Menschen sind. Also die haben so, die Proportionen, die sind alle so riesig und ich glaube, das liegt tatsächlich irgendwie an dem Essen, weil da so viel Zeug drin ist irgendwie so über die Jahre, wird das dann so weggegessen. Es ist da nie aufgefallen, dass Amis einfach so am Flughafen, wenn man auch sieht, die sind auch ist einfach irgendwie so sind einfach nicht dicker oder stärker, sondern einfach so generell so ein kleines bisschen einfach größer. Weil wahrscheinlich die Steroide da drin sind über Jahre, keine Ahnung.
Ja, die waren auch schon alle ein bisschen dicker, würde ich sagen. Also kann natürlich, ich war ja bei WrestleMania, da sind ja generell alle ein bisschen dicker, von daher kann das natürlich auch daran, dass ich ein sehr verzerrtes Wahrnehmungsbild habe.
Da warst du mit Wolny, ne?
Ja, und einem Kuppel.
Hammer.
Das war sehr lustig.
Das war gar nicht so lange her, aber hast du ja schon hier erzählt von gehabt, ja.
Ja.
Na doch, ein bisschen.
Ein Stückchen, ne?
Kleines Stückchen. Ne?
Ich muss ja gar wieder Steuern machen und ich bin immer wieder erstaunt, dass, wie dumm ich einfach bin, wenn es um so Sachen geht. Also ich jedes Mal, also ich habe so meinen Steuerberater, von dem habe ich ja schon öfter erzählt, heute war auch wieder ein Geist, war dieser berlinerisch redende Typ, der im Büro auch raucht immer, so wie Vanillezigaretten. Und da hat er heute wieder gesagt, so, ich habe jetzt mal hingeguckt, macht der keinen Kopf für die nächsten Monate, ist alt, ihr macht. So, und ich so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was er meint mit ihr macht, aber ich denke immer so, wenn er sich meldet, dann meldet er sich. Und worauf ich hinaus will, ist, warum ich dann merke, dass ich doof bin, ist immer, dass ich glaube, ich mache das wie viele Leute, die freiberuflich arbeiten oder generell einfach verpeilt sind. nicht, dass es irgendwie das Gleiche ist, aber sondern man macht ja dann immer sozusagen zum spätmöglichsten Abgabepunkt seine Steuererklärung für ein Jahr. Das heißt, ich hänge jetzt einfach schon seit Jahren genau ein Jahr hinterher. Und jedes Mal bin ich immer wieder erstaunt, dass er sagt so, na, schickst du mir noch die Sachen für 2018? Und ich denke immer so, hä, wir sind doch jetzt Ende 2019. Ah ja, stimmt, ich mache ja 2019 erst wieder 2020, weil ich immer so hinterhänge. Ich weiß, mega boring, aber finde ich jedes Mal interessant, dass ich das so nicht auf die Kette kriege. Sachen wie Steuern und so, das ist einfach alles.
Ich finde das aber auch krass, weil ich denke auch, ich mache das irgendwie immer noch selbst.
Ja.
Mit so Software und so, finde auch krass, dass ich einfach noch nicht im Gefängnis bin. Also, ich bin auch innerlich immer darauf vorbereitet, dass irgendjemand kommt so, was haben sie da eigentlich gemacht? Also wir müssen sie jetzt leider mitnehmen.
Also
dann frage ich meine Mutter, warum muss ich immer das Auto fahren? Ja,
genau. Du, Herr, solange du keine Rede machst mit, ihr seid doch die, denen wir das Geld aus der Tasche ziehen. In der Südkurve.
Ich werde mich jetzt auf jeden Fall bei der Bundeswehr anmelden.
Ja, das ist eine gute Idee. So geile
Sache. Aber nur für die Rations.
Ja, klar.
Ja.
Die Kekse. Panzerkekse, oder wie das heißt.
Stimmt.
Deutsche habe ich noch gar nicht gecheckt. Muss ich heute noch nicht zu Hause mal gucken. Habe ich gar nicht explizit gesucht. Ich weiß gar nicht, ob
es. Was wären so klassische deutsche Produkte, die man da so reinmacht?
Ich glaube, es geht tatsächlich auch viel es sind Leute, es sind Sachen mit vielen Kalorien und sowas auch. Das finde ich auch nochmal faszinierend sozusagen. Das ist so, das muss Zucker dabei sein, das muss irgendwie Kalorien dabei sein, deswegen fand ich die Italiener so geil. Schnaps und Rotwein sind so geil. So zum Espresso noch danach, und Limoncello nochmal. Sitzen ja irgendwo in ihrer Vollmundtour. Ich glaube, Deutschland wäre wahrscheinlich, Japan ist auch super interessant gewesen. Richtig lecker sah das aus. So geiler gebratener Reis und dann mit so, weiß ich auch nicht, es war irgendwie, es war total.
Also Bayern war auch von so einem Outdoor-Shop, hat das so die Runde gemacht, da gab es so einen Burger in einer Dose.
Den habe ich auch gesehen. Das
fand ich auch sehr lustig.
Der wurde dann auch, der kam das nicht gut weg, ne? Der hat richtig eklig wohl geschmeckt. Ja,
natürlich.
Dieser Dosenburger aus, Cheeseburger aus der Dose aus Amerika, die Firma gibt es auch noch. Die ist gar nicht,
glaube ich, sogar eine deutsche Firma, die das irgendwie.
Ach, krass. Es gibt auch so widerlich, es gibt auch so manche Produkte im Supermarkt, die ich einfach nicht mal im Ansatz verstehe, so wer das kauft, diese Aspik-Sachen oder sowas.
Ja,
gut, oder diese eklige Sülze. Also
Rentner.
Ja, so Rentner. Ja, aber warum? Warum ist das Rentner?
Für die ist das halt eine Erinnerung, die irgendwie mit was war was Besonderes, wenn es das damals gab.
Ja.
Ich habe bei mir auf Facebook wird jetzt immer so eine Werbeanzeige eingespielt und natürlich wird sie mittlerweile immer eingespielt, weil ich jetzt schon 5-mal draufgeklickt habe, von so einem kleinen, wie so ein Henkelmann im Grunde genommen, so ein ganz kleiner, also so eine transportable, so eine Essensbox, so eine Bento-Box, die man aber an den Strom anschließen kann und in der man kochen kann, wo immer steht, man kann sich im Büro das Essen frisch aufkochen, man muss einfach nur unten Wasser reinschütten und dann dieses Metallding da reinsetzen und dann dünstet das Fleisch,
den
Reis,
was auch immer. Ist auch so eine chemische Reaktion oder was?
Nö, das ist einfach so, das wird einfach gedünstet und du schließt ja an Strom, also es erhitzt einfach,
Strom,
das kocht einfach das Wasser und bis es verdampft ist und dann kannst du so Sachen dampfgaren im Grunde genommen und dann oben drüber hast du aber noch so eine Etage, wo du auch noch Sachen reinlegen kannst, irgendwelches Gemüse, das so mitgedünstet wird oder eben davon verschont bleibt und kannst alles irgendwie cool transportieren und so. Und ich war jetzt schon zweimal im Checkout dieser Seite, weil ich ja
das kenne ich aber, ich kenne den Checkout.
50 Euro ist echt günstig und so.
Und dann
auch schon so Kreditkartendaten eingeben, das ist ja ein Klick irgendwie so. Und jedes Mal so gedacht habe, so, oh, welche Farbe nehme ich jetzt und so, weil es so verschiedene Farben gibt. Und jedes Mal kurz vor Abschicken gedacht habe, es gibt original kein Szenario, in dem ich das brauche. Es gibt nicht ein einziges Szenario, in dem ich sagen werde, gut, dass ich dieses Gerät habe.
Hier, beim gar Podcast, nicht. Während wir einen Podcast machen, könntest du jetzt hier die ganze Zeit so ein bisschen brutzeln. Das wär doch mal ganz geil.
Das ist echt so krass. Und jedes Mal muss ich mich aber so voll daran erinnern, weil ich dann das nächste Mal, wenn ich die Anzeige sehe, wieder drauf klicke, irgendwie ist schon cool. Irgendwie ist echt, aber auch echt praktisch. Und so. Und dann geht es am Ende wieder, oh Mann, ich werde es niemals finden. Es gibt kein Use Case für mich. Das finde ich echt Hammer.
Ich finde bescheuert, man. Ich finde die Vorstellung geil, dass genau die Marketingagentur, die das Produkt entworfen hat, einfach bei in ihrer Zentrale so auch so ein Bild von genau dir einfach da. Ja. So, das ist alles nur genau für dich. Da kann er nicht widerstehen.
Ja, manchmal denke ich schon so, ich bestelle es jetzt einfach aus Wut.
Ja.
Also einfach so, weil dann ist es durch. Dann muss
bestell
ich
das mal für so ein Gäste ist der Geistermann Live-Auftritt. Fände ich witzig, so als Nebenherbeschäftigung. Dann machen wir so ein kleines Tischchen. Da sitzt du ausnahmsweise mal links außen sozusagen, kannst du immer nach rechts dich da so ein bisschen, kannst mal gucken und absolut, dann kochen wir das und dann kann vielleicht jemand aus dem Publikum mal probieren und so. Ja. Das wäre doch ein Ansatz.
Machen wir auf der Tour nächstes Jahr, koche ich dann live fürs Publikum.
Ich finde es auch gut, wenn die einfach dann so riesig auch wäre, wenn du so eine Riesenversion davon hast.
Ja, dass die Proportionen gar nicht so angegeben worden sind.
Nee, die neue ist kleiner, die ältere war ein bisschen größer, aber sah auch ein bisschen besser aus.
Aber ich habe lustigerweise, bekomme ich auch zur Zeit immer so eine Werbung angezeigt, habe ich irgendwie einmal angezeigt bekommen und das war so eine coole Dirk Nowitzki Sammelfigur. Mhm. Wo er so den.
Muss ich auch schon wieder lachen.
So, und da dachte ich so, ach,
wie du das betont hast,
so, da dribbelt er so cool und man hat dann noch so den kleinen World Series, nee, nicht World Series, jedenfalls das, was sie damals gewonnen haben.
Yeah.
World Champion, was auch immer, NBA, bla bla. Und das ist dann noch so dabei und dachte ich, ach cool, klickst du mal an und dann kostet die 399 €. Ja. Reduziert von 449.
Ja, dann ist
aber das lebensgroß oder was?
Nee, ist so eine kleine Figur, also eins zu keine Ahnung was. Und, ja, aber halt sehr detailreich und so.
Ja,
und so.
Ja, klar.
Und dann dachte ich erstmal so, okay, krass. Wer gibt dafür so viel Geld aus? Ja. Deswegen klicke ich die jetzt auch immer an, weil ich denke, krass. Und dann irgendwann normalisiert sich das dann so im Kopf. Ja, aber ist schon 50 € reduziert. Ne? Und dann, also das frage ich mich immer, wer das sich das kauft.
Ja.
Und dann ist quasi als extra noch neben dem Pokal und dem Ball, den er in der Hand hat, kann man, es gibt es ja oft bei Figuren, kann man ihm so andere Hände aufstecken,
na,
mit denen er so die Taktik anzeigt, mal so drei Finger mal so, und nur so alle Finger und sowas. Ja. Dann habe ich dann gefragt, wenn ich das Ding jetzt kaufe, dann ist das ja für so Leute gemacht, die das eh nicht auspacken eigentlich. Ne?
Ja, genau, das ist ein Memorabilia oder Sammler so. Ja.
Aber wenn ich es jetzt doch auspacke, damit ich die Hände mache, wie machen die das? Haben die dann so alle paar Wochen mal so, okay,
ja,
heute mache ich mal eine andere Hand dran und so. Und
ich glaube, diese Figuren, diese sozusagen diese Szenario-Figuren, diese feststehenden Figuren, die werden schon ausgepackt. Die stellt man sich schon so ein zu Hause hin. Ich glaube, so Spielzeug auf dem Blister, also das auf dem Karton in dieser Plastikfolie ist, das packt man nicht aus. Aber ich glaube, wenn es so Figuren sind, die so, hier sind ja auch so aus diesen Spielen zum Beispiel diese Figuren aus so Szenarien, die packt man glaube ich schon aus, um die irgendwo hinzustellen.
Vielleicht ist es wie bei Weinsammlern, dass die Weinsammler sagen ja auch so, es ist ein trinkbarer Wein. So. Und das ist ein spielbares. Das ist eine spielbare Figur. So. Und die anderen stelle ich mir in den Keller auf Konzession mäßig. So. Ja. Und die werden dann schön teurer, wird nie getrunken oder mit dem wird nie gespielt. Das ist ein Spiel.
Man muss auch mal eine Sache sagen. Vielleicht ist das die Stelle, an der man das sagen könnte. liebe Sneaker-Sammler, ein Paar reicht. Das fuckt mich sowieso ab, dass ich keine coolen Schuhe bekomme.
Das ist bei vielen, glaube ich, auch wirklich, das ist ein Tick.
Aber immer dieses ein Paar zum Anziehen und ein Paar zum Aufbewahren, das ist so eine zweite Weltkriegshaltung irgendwie für schlechte Zeiten oder so. Hört damit auf.
Achso, ich dachte, du meinst generell ein Paar reicht, dass man gar nicht erst Sneaker sammeln soll.
Ich meinte das von denen, wenn man schon besondere Sneaker haben will, dann reicht ein Paar. Da muss man nicht noch ein Paar für einen Keller haben.
Ja, das stimmt, das ist fürchterlich.
Ja. Ich habe einen Kumpel, der hat über 500 Nike Air Max. Immer nur Air Max. Der sammelt nur Air Max und ist auch immer in so komischen Foren und restauriert die dann auch und so und verkauft die dann teilweise für teurer, manchmal verkauft er gar nicht und so. Hat in seinem Zimmer das alles gebaut, sozusagen, wo die dann aufgestellt werden. Ja. Ich glaube, an der Wand alleine, die ist jetzt so groß wie die Wand ungefähr hier, wo wir hier, was sind das, so 5x3 Meter oder so, komplett voll nur.
Ja.
Und hat aber noch einen ganzen Keller voll und das ist wirklich, vielleicht sind es auch 500 oder sowas, aber auf jeden Fall unfassbar viele Air Max, wo ich immer dachte, das ist mein persönliches, ich hasse dieses Modell. Ja. Air Max, so, das ist einfach, weiß ich nicht, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, aber ich check schon, dass es viele diesen Schuhsammelding.
Das finde ich eh lustig, dass man einfach nur sagen muss, ja, den Schuh gibst du so 100 Mal und dann zack, stellen die Leute alle an. Ne?
Ja, aber ich habe ja meine Balenciagas halt so, damit fühle ich mich einfach wohl.
Klar.
Ist ja wie auf Bällen laufen.
Ich würde mal gerne wissen, es waren ja damals alle so scharf auf diesen BVG-Schuh.
Ja, waren
das? Ich fand den irgendwie auch ganz cool. Ich hätte den eigentlich auch gern gehabt, aber mir war sofort klar, es gab ja, was gab es, 100 Paar oder so. Ich gehe jetzt sicher nicht von einem Schuhladen campen.
Wie war das denn von Nike oder sowas? Eine Kollaboration, eine Collab.
Was war das? Adidas?
Adidas.
Adidas war ja dann. BVG-Kollektion. Und da war das Besondere ja, dass die Schuhlasche als Jahresticket gilt. Ah. Und ich würde so gerne wissen, ob alle 100 Leute, die sich eine Schuhe gekauft haben, das auch so benutzt haben. Die meisten von denen werden den wahrscheinlich niemals angezogen haben. Aber sagen wir mal, dass 30 von denen den Schuh auch getragen
dabei
haben.
Also einen, genau, dabei haben und zum Kontrollieren zeigen.
Bei einem Kontrolleur, ja hier. Und dann sind die Lasche von ihrem Schuh zeigen.
Ja, oder halt wirklich so in der Tasche dabei, damit die den Schuh, weil die wollen den nicht anziehen. Wenn du packen die immer so einen Schuh aus. Schau mal vor, du bist
aus dem Papier so auswickeln.
Genau, du bist in so einem Vierer, da kommen die Kontis vorbei. Fahrschein, ja, und Dach, Kontrolle bitte. Und da ist einer, der packt, hält einfach so einen Schuh hin. Und wahrscheinlich weiß dieser Kontrolleur das gar nicht.
Genau das war auch mein erster Gedanke, als damals diese Meldung rauskam, wir machen hier einen Schuh, das war mein erster Gedanke, so die klassischen Berliner Kontrolleure, die darauf reden, so, ja, warte, nee, ich will Ticket, haben wir nichts sehen.
Na ja, kommst du mal bitte, nächste Station, steigen wir mal aus, dann rufen wir mal das Meldeamt an, dann gucken wir mal, ob sie überhaupt der Mensch sind, wo sie gerade gesagt haben.
Das gab es auch zuletzt, gab es auch wieder so eine Aktion am Wochenende, das war, glaube ich, auch BVG, kann auch S-Bahn gewesen sein, aber da haben die an zwei, drei Orten Aufsteller von Romano hingestellt, von dem Rapper. Klaps auf den Po liebe ich ja sehr, wie auch viele andere Songs von ihm, ich finde den ja total super. Aber es wurden so an irgendwelchen Bahnhöfen, ich glaube, es war S-Bahn, weil der war auch in einem Spot für die S-Bahn, wo er die neue S-Bahn vorgestellt hat. Ja. Und dann wurden so Pappaufsteller, lebensgroße Pappaufsteller von Romano, und da wurde gesagt, wer den findet und mitnimmt, kann damit das Wochenende umsonst Bahn fahren. Da würde ich mal gerne auch sehen, wenn dann ein Berliner Kontrolleur kommt, hier ist mein Ticket, man hält ihm so einen Romano-Aufsteller. Da wird sie verarschen.
Ja, willst du mich eigentlich verarschen, oder?
Boxt dem erstmal so den Kopf ab und so.
Kannst du gleich mal zurück nach Köpenick hier. Ich bin Hertha-Fan.
Das ist doch eine Frau.
Was willst du hier mit der Zopftunter? Oh, Alter, los hier. Geht gleich los. Aber das stimmt echt. Also die typischen, die sind ja auch, glaube ich, teilweise von so einer Fremdfirma. Die sind ja auch total gut getarnt, muss man sagen. Also,
man muss ja auch nur mal wirklich sagen, also Kontrolleur ist ja auch für die meisten freundlichen, fröhlichen, gut gelaunten Mitmenschen ein absoluter Traumjob. Ja. Deswegen machen den ja auch nur solche.
Ja, genau. Und ich glaube, die meisten müssen den auch machen. Die haben wirklich keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und Conti war das Einzige, was ihm übrig geblieben hat, so von der Liste, von der Arge angeboten.
Ich habe manchmal überlegt, es wäre doch eigentlich voll schlau, wenn man Leute, die erwischt werden, dann sagen, entweder du zahlst oder du machst uns hier eine Woche Konto.
Ich habe doch auch mal von dem Kumpel, also nicht, dass ich sein Verhalten loben oder bewerben will, aber es ist trotzdem irgendwie witzig. Habe ich erzählt von diesem Kumpel, der so krass gut gebaut ist, aber einfach der liebste Mensch der Welt ist. Und der hat immer dieses Ding gemacht, dass wenn ein Kontrolleur reinkam, der sieht halt voll gefährlich aus, aber der ist halt krass, der ist voll harmlos. Ja. So. Und immer hat er einfach nur einmal so die Faust geballt und ihn so ganz böse angeguckt und immer gesagt so, bist du sicher, dass du mich kontrollieren willst? Bist du sicher? Und dann hat er wirklich, der hat eine Quote von, keine Ahnung, 8 von 10 Fällen sind die so, nee, Idiot. Und ich wirklich so denke, ich will jetzt nicht mal. Der guckt dann einfach ganz böse und sagt: Bist du sicher, dass er jetzt mich kurz verrückt? Bist du ganz sicher? Und dann geht die weiter. Fand ich irgendwie lustig.
Gute Taktik.
Wie so ein Wrestler oder so. Ja. Ein Wrestler könnte es auch gut machen. So ein Vollmontur so. Body slammed einfach.
Geil. Frittiere nicht dein Leben, frittiere deinen Traum.
Ja. Schön.
Oh, kennt ihr den Spruch: Lebe nicht dein Leben, lebe Träume dein Leben? Das ist mega geil. Habe ich an meiner Wand.
Lebe nicht dein Leben, lebe träume, nicht dein Leben.
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Oh.
Bist du jetzt bei Julia Engelmann eingezogen?
Ja,
ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag.
Ich verwechsel immer die Julia Engelmann mit dieser Darmfrau, die immer diese Darmsachen macht.
Damit Charme.
Die Darmfrau.
Ich wollte nochmal an dieser Stelle sagen, ich habe ja aufgelegt in Hamburg. Da war nicht so wahnsinnig viel los, aber alle Leute, die da waren, fast alle Leute waren, glaube ich,
hatten Blähung
und waren wegen Gästeliste Geister waren da. Geil. Und haben immer gesagt, ganz viele kamen zu mir und haben sich bedankt, was wir für sie alles Schönes würden und so. Und da wollte ich nochmal mich sehr herzlich bedanken an alle, die da waren und die da Spaß hatten, die da wegen uns da waren. Das war mir nicht einerlei, dass ihr alle da gewesen seid.
Wie viel war's denn? Wir haben auch drüber gewitzelt, dass dann so eine Person einfach da steht.
Der Typ, der den Laden da, der die Party gemacht hat, gesagt, es hätte 60 Zahlen da an einem Abend gegeben.
Ja.
Der Laden war jetzt auch nicht so groß, aber man hat schon gemerkt, dass es nicht voll war. Es gab wohl 60 Zahlen und er hat gesagt, was er so erstaunlich fand, war, dass jeder gesagt hat, er ist wegen mir da.
Hammer, das ist doch geil. 60 ist viel.
Also deswegen nochmal vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes in den Geburtstag feiern. Wollte ich hier nochmal
vielleicht
offiziell.
Sollten wir auch mal so einen Abend veranstalten. Ich will jetzt nicht irgendwie jetzt...
Na, ich habe ja überlegt, wenn wir die nächste Tour machen, ob wir dann in ein, zwei Städten mal gucken, ob wir dann danach noch
DJ
irgendwo ein bisschen
ist ja
auflegen
schon
und ein bisschen Party machen und so.
Ja, DJ Hermie ist ja eh schon, ist ja weltbekannt.
Weil wir machen ja sowieso immer Party.
Ich mache dann Drum Bass eine Stunde.
Dann müssen wir auch nicht irgendwo noch hingehen und ewig was suchen. Dann bleiben wir einfach da.
Ja. Genau.
Ja, oder halt tatsächlich als...
als wirklich einfach so sagen, das ist der Gig sozusagen. Wir machen wirklich nur, wir gehen in eine Stadt und wenn ein Club da Bock drauf hat und sagt, guck mal, wir haben drei DJs mit Maria, oh ey, Mo ist ein sehr guter Haus-DJ. Und jeder hat so sein...
Der hat mir übrigens ein super Geburtstagsgeschenk gemacht.
Ja.
Also unter anderem die neue Deichkind, weil ich es mir gewünscht habe und er dann die Vinyl, zugeteilt, ne, bekommen hat. Genau, auf Vinyl. Aber was er mir auch geschenkt hat, ist ein Gutschein. Und zwar ein Gutschein, mit ihm einmal ins Berghain zu gehen. Ja. Weil ich immer gesagt habe, ich war noch nie im Berghain und ich will auch nicht mal hin. Und er geht da irgendwie ein und aus und sagt, okay, dann hier schenke ich dir so ein Geburtstag, gehen wir zusammen hin. Und ich habe schon gesagt, es wird super, wenn ich mit ihm zusammen dahin gehe. Ja. Weil ich bin dann die ganze Zeit so, dass ich dann zu ihm sage, aha, das ist aber sehr interessant.
Ja, ja.
Ich soll ihm meine Jacke geben. Mhm. Oh, ist jetzt hier ein Stempel? Oh, werde ich jetzt hier durchsucht? Oh.
Aber mit so einem Lederanzug, die ganze Zeit, so ein Ganzkörperlederanzug. So. Mit so hinten nur so ein Loch offen. So.
Was soll ich mit dieser Tablette?
Ja. Moritz, kommst du noch mal?
Sie möchten
Moritz.
Mir eine Tablette verkaufen? Ja. Sind Sie Apotheker?
Sind Sie der bekannte Türsteher?
Ist das Mehl?
Ja.
Tut das nicht weh? Aber ist ja sogar so, dass, glaube ich, Mo dann tatsächlich die Leute da kennt und dass er sicher den Eintritt...
Der hat wohl irgendwie auch schon geguckt und hat gesagt, das Programm ist jetzt die nächsten Wochen auch gut, also ich soll einfach Bescheid sagen, dann gehen wir da mal hin.
Geil.
Ja.
Das finde ich auch ein gutes
Geschenk. Werde ich euch dann erzählen, wird sicherlich sehr schön.
Moritz ist der Schlüssel zur Nachtwelt.
Moritz ist der Schlüssel zur Nacht. Ja. Absolut. So, ihr seid jetzt der Schlüssel zum was anderes machen, als uns zuzuhören, denn wir sind fertig für heute.
Ja. Wie viel haben wir jetzt gemacht? Es ging jetzt nicht so schnell vorbei, habe ich gar nicht wahrgenommen.
Wir haben jetzt über anderthalb Stunden gemacht.
Oi.
Ja. Premium, Gästelistengeistern ist immer noch in dem Premium oben drin, sag ich mal, bei der Länge.
Wer Gästelistengeistern
hört. Wir machen immer über eine Stunde.
Wer Gästelistengeistern hört, der kriegt auch Gästelistengeistern. Ja. Muss man mal so ganz klipp und klar sagen. Ja. Nicht wie bei vielen anderen Podcasts, wo man nicht immer das kriegt, was draufsteht. Ja. Bei uns ist immer das drin, was auch drin sein soll.
Ja, aber ihr könnt
auch. Und dafür steht Nils Bokeberg mit seinem Namen.
Ja,
ihr könnt auf meiner Patreon-Seite aber die Version runterladen, wo die anderen beiden rausgeschnitten sind. Das geht wie immer. Die ist dann aber nur 5 Minuten.
Oder so ein privates Patreon.
Aber wir haben jetzt Live-Podcasten ja erfunden. Wir dürfen das machen.
Wir haben auch Patreon erfunden übrigens. Ja. Wir wollten es erst Gästeliste Baron nennen, aber haben es dann Patreon genannt.
Ich fand übrigens, bei Patreon, nur eine letzte kurze Sache. Ich finde, aus irgendeinem Grund denke ich bei Patreon immer an Elon Musk. Ich weiß nicht warum, mein Gehirn tut das irgendwie zusammenbringen.
An wen?
An Elon Musk.
Achso,
ich habe an Elon Musk gesagt, ne?
Ich war ja PayPal.
Ich habe Elon Musk
stimmt, wegen PayPal vielleicht. Und das fand ich nur so witzig, wegen diesem Fortnite ist ja irgendwie dann, diese Map ist doch irgendwie verschwunden, so bei Fortnite. Ja. Und das war der, muss man dazu sagen, war schon geniales Marketing. Also, weil es jetzt, glaube ich, dieser Chapter 2 kommt jetzt auf PS4 raus, sozusagen. Ja. Ich glaube, exklusiv.
Ja.
Und dann könnte ich es ja noch krasser monetarisieren. Das ist natürlich mega schlau zu sagen, so, hey, wir hören einfach wirklich 2 Tage auf, obwohl es für die voll die Einbußen wahrscheinlich bringt, aber sagen, das rentiert sich trotzdem. Aber wegen Elon Musk war nur so, da haben ja wirklich Leute geglaubt, dass Elon Musk das gekauft hat.
Ja.
Und das finde ich auch, das war so geil, Twitter, Internet, so wie dumm die Leute sind. Das sind so ein, zwei Artikel, die so, nicht mal Artikel sind, sondern einfach irgendwelche random Foren-Postings von jemand, der spekuliert, das könnte ja sein, und das verbreitet sich dann. Ja. Als ob der das kaufen würde und vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob er das kaufen kann, das ist ja wahrscheinlich echt jetzt auch schon richtig, richtig teuer.
Aber was hat denn Elon Musk mit PayPal zu tun?
Der hat es erfunden, der hat es ja verkauft.
Achso. Dann. Das war sein erstes Investment. Oder wie der hieß. Das war doch dieser Deutsche, der PayPal gegründet hat.
Nee, PayPal war quasi, also er hat es nicht erfunden, glaube ich, auf jeden Fall war er einer der Investoren davon, er hat auf jeden Fall mega professionell verkauft. Und jetzt vor der Raketen
dieser,
halt. Wer
ist nochmal dieser Deutsche? Das ist doch dieser Deutsche bei PayPal, der auch der Gimlet-Pleite geklagt hat mit Hulk Hogan, der quasi Hulk Hogan unterstützt hat, Gimlet-Pleite zu klagen. Der hat PayPal mit gegründet oder so.
Ja. Das ist doch jetzt eine Aufgabe für unsere Zuhörer, das mal rauszufinden.
Viel Spaß
und den Nils zu schicken. Nils Inbox auf Twitter, einfach mal @Nilsenburger. Und das schickt ihr dem jetzt mal schön. Ja.
Freue ich mich sehr. Und ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich freue mich auch auf euch beide.
Ach schön.
Alles klar. Okay. Wieder.
Cool.
Und überhaupt, Leute, viel mehr ohne Hose veranstalten.
Ja.
Finde ich auch.
In diesem Sinne, ciao.
Bis dann, macht's gut.
Tschüss. Auf Wiedersehen.
Gästeliste Geisterbahn.